Der Besenwagen hat einen Satz geländetaugliche Reifen montiert bekommen. Das Fahrwerk wurde hochgeschraubt und wir haben eine extra Ladung an Batterien auf dem Dach. Wir verlassen das vertraute Gefühl des Asphalts unterm Reifen, springen über ein Weidegitter und landen auf einem Feldweg ins Ungewisse. Weit entfernt von den Service-Courses dieser Welt bewegen wir uns jetzt irgendwo zwischen Champagne-Gravel, felsigen Single-Trails und der Steinschlag am Carbonrahmen ist unser ASMR. Die Musette wird gegen eine Arschrakete getauscht, die meisten Zuschauenden an der Strecke haben Fell und 40 plus ist hier nur eine Reifenbreite. Hier bekommt ihr die Updates zu Tech Racing direkt von dort, wo der Untergrund unruhig wird. Mein Name ist Paul Voss.
Mein Name ist Simon Press.
Und wir sind der Besenwagen Gravel Podcast.
Herzlich willkommen.
Simon, Nummer 1. Die erste Folge. Ich hoffe, dass die Zuhörenden, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben, hoffentlich wissen oder mich schon mal gehört haben, meinen Namen, vielleicht auch schon mal in meinem Besenwagen-Podcast gehört haben. Daher muss ich mich nicht zwingendermaßen vorstellen. Aber vielleicht interessiert die Leute dann doch auch, wer du bist, weil zumindest warst du bis jetzt noch nie Gast im Besenwagen im regulären. Und vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und wie du hier gelandet bist, in diesem geländetauglichen Wagen.
Yes, ist eine wilde Story, ein bumpy ride bis hierhin, beziehungsweise gar nicht so bumpy, aber auf jeden Fall sehr, sehr unerwartet. Genau, ich bin Simon, 30 Jahre alt und ich habe vor, ich glaube, ziemlich genau 2 Wochen eine WhatsApp von Basti bekommen, in der er einfach gefragt hat, so, yo, Überfall, hast du Bock auf Gravel Podcast? Und ich habe mich, glaube ich, bis dahin noch nie mit dem Gedanken beschäftigt, ein Gravel oder ein Podcast überhaupt zu machen. Zwar wurde immer so ein bisschen rumgejoked, da ich vor kurzem 30 geworden bin, dass ich fast die klassische 30 plus Third Life Crisis durchgespielt habe. Aber ein Podcast hatte ich nicht auf meiner Bingo-Card. Genau, ich bin seit, ich glaube, 2018 im Sport, habe auch tatsächlich mit einem Gravelbike angefangen. Und wie man es, denke ich, so kennt, ist es von Pendeln bis jetzt irgendwie Teilnahme an 2 Weltmeisterschaften in der Amateurkategorie ganz schön schnell ziemlich eskaliert. Und ich liebe alles, was der Sport so mit sich bringt. Bin auch echt passionierter Hobbyschrauber, baue mir meine Bikes selber auf und versuche hier so jedes Gravelrennen in der Gegend selber mitzunehmen. Liebe auch Bikepacken und Basti dachte sich, das reicht eigentlich an Qualifikation für den Job hier. Und jetzt habe ich die Ehre und das Vergnügen, euch mit Paul mit News rund um den Gravelsport zu versorgen. Und bin echt gespannt, wo die Reise hinführt. Und ja, das ist meine kurze Journey hierhin einmal kurz zusammengefasst.
Ja, genau. Ich hatte vor Wochen oder eigentlich auch schon vor ein paar Monaten mal das Thema Gravel-Podcast im Besenwagen irgendwie reingeworfen, so intern, weil ich hatte ja mit Outside auch schon einen Gravel-Podcast, den es dann an dieser Stelle natürlich nicht mehr gibt, weil es jetzt in den Besenwagen übergewandert ist. Und ich habe mich mal gefragt, so, ich will das eigentlich nicht alleine machen. Also ich habe es bis jetzt immer irgendwie mit verschiedenen Gästen gemacht, aber ich dachte, es wäre eigentlich schon cool, regelmäßig mit einer Person zu sprechen, die auch so im Sport ist, also die auch so ein bisschen technikaffin ist, weil es da viele Aspekte im Sport gibt. Genau, da habe ich Basti mal gefragt, also hin und her überlegt und hat er dich dann echt reingeworfen. Und ich war dann doch auch überrascht, wie gut der Match war und wie tief du in der ganzen Materie drin bist. Ich habe ja auch schon das Vergnügen gehabt, in deiner privaten Heimwerkstatt versorgt zu werden. Von daher kann ich es nur bestätigen, dass du da ganz gut ausgestattet bist. Und freue mich jetzt hier auf die Podcast-Aufnahmen alle 2 Wochen. Das ist erstmal der Plan. In Abwechslung mit dem Besenwagen Farm Podcast. Kommen wir jetzt dann immer alle 2 Wochen am Dienstag raus, ja, und versorgen euch mit den News, so ein bisschen Tech-Gedönst und was sonst so irgendwie abseits der Straßen passiert, ja.
Genau.
Und man muss sagen, in letzter Zeit ist viel passiert, gerade letzte Woche, aber da kommen wir dann auch gleich zu.
Ja, 100%. Ja, ich finde es selber super interessant, weil wir stehen, oder ich glaube, wir standen sogar schon bei einigen Rennen zusammen an der Startlinie. Ich weiß auf jeden Fall, Huferlies war es zumindest mal in einer der vergangenen, ich glaube, da bist du hinter Wout van Aert, warst du auf dem Podium, kann das sein?
Genau, bin ich Dritter geworden, glaube ich.
Ja, genau. Und Genau, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir da zusammen an der Startlinie standen und ich finde super interessant, was zwischen Amateur- und Hobbyathleten und halt der Spitze auch immer passiert und finde, das ist so eine der wirklich reizvollen Dinge an dem Sport oder eine der Sachen, die den Sport für mich so ein bisschen auch ausmachen, dass man echt mit Profiathleten zusammen an derselben Startlinie steht und im Grunde genommen dieselbe Experience durchlebt. Natürlich ein bisschen mehr Freestyle und ein bisschen mehr gedengelt als bei euch. Aber wie gesagt, das macht den Sport für mich total aus. Das gibt dem Ganzen so eine Nahbarkeit. Und ich hoffe, davon können wir hier ein bisschen mit rüberbringen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir das können, weil keine Ahnung, so die Perspektive von Leuten, die in der Altersklasse starten, finde ich auch schon sehr interessant. Also wenn ich jetzt zu einer WM fahre oder so, dann haben wir ja oft das Privileg, dass wir vorne irgendwie in so Priority-Boxen reinkommen und dann uns vor dem Start ins Ziel so stressen müssen. Wiederum sehe ich bei den Altersklassenathletinnen, dass die da schon anfangen, ihre Campingstühle aufzustellen, ein paar Stunden vorm Start, um halt wirklich so weit vorne zu stehen. Und ich glaube, da gibt es dann viele, viele Geschichten zu erzählen, warum man das gleiche Rennen gefahren ist. Und das ist ganz gut, da auch dann die unterschiedlichen Perspektiven hier irgendwie widerspiegeln zu können. Aber genau, ich meine, du sagst selber, du bist jetzt auch schon viele Rennen gefahren. Dein letztes Rennen war welches?
Gravel 150 in Roden in Nordholland. Genau. Rennen, von dem ich gesagt habe, nachdem ich zweimal gefahren bin, fahre ich nie wieder. Die ganzen Antritte und 90-Grad-Kurven liegen mir als tendenziell eher leichteren Fahrer nicht so ganz, sodass ich mich da eigentlich die vergangenen zwei Ausgaben immer richtig aus dem Leben geschossen habe. Hatte dann aber irgendwie die Möglichkeit, einen Startplatz zu übernehmen und lief dann doch besser als erwartet und hat echt dann doch irgendwie wieder Laune gemacht. Und ja, es war das volle Paket Gravel Racing, was man so in Holland und Belgien immer serviert bekommt. Von daher hat es auf jeden Fall nicht enttäuscht, kann man sagen.
Ja, das Rennen hatte ich mir eigentlich auch ein kleiner eingetragen, aber ich habe dann so von einigen Fahrern, die aus der Region kommen, mir sagen lassen, dass es schönere Rennen gibt oder angenehmere Rennen. Und ja, habe es dann sein lassen und dachte auch so eine Woche vor Tracker dann doch lieber ein wichtiges Training nochmal einschieben, als jetzt bei so einem Rennen dazu riskieren, dass man sich noch irgendwie verletzt. Und vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie auch einen Schaden hat, dann ist es auch ein verlorener Tag. Und ich meine, das Level im Sport ist mittlerweile so hoch, dass man sich auch solche verlorenen Tage nicht mehr so richtig leisten kann. Von daher hatte ich mich auch dagegen entschieden, irgendwie am Start zu sein. Wo wir aber dann auch eigentlich schon bei Tracker wären, was jetzt letzte Woche stattgefunden hat, wie der Bastian Marc sagt, das Coachella des Radsports oder des Gravelsports. Die Tracker-Woche, die jetzt, wir haben heute Montag, also bis gestern Sonntag ging. Ich war auch vor Ort. Du warst leider nicht da, aber hast ja auch ein paar Leute oder kennst ein paar Leute, die da waren. Was hörst du eigentlich so von dem Rennen? So, was ist das, was du so mitbekommst, wenn du nicht gerade da bist, selber vor Ort?
Ich bin tatsächlich letztes Jahr gefahren, also 2025 war ich da und bin das 360er gefahren. Und man muss schon sagen, dass der ganze Hype drumherum, den man in Social Media, also bei Instagram und Co. einfach erlebt, schon irgendwo leider gerechtfertigt ist, muss man fast mit knirschendem Blick irgendwie so ein bisschen anerkennen. Es ist irgendwie echt so das einzige coole Gravel-Rennen, was mir auf Anhieb anfällt, was wirklich so aus einer Stadt raus startet. Die meisten anderen Gravel-Rennen starten irgendwie immer ein bisschen in der Pampa, kann man fast sagen. Und ich finde, dieses urbane Setting mit Girona als echt wunderschöne Stadt gibt dem Ganzen echt einen geilen Charakter. Tatsächlich, dieses Jahr hat bei mir auch ein bisschen die FOMO gekickt, muss ich sagen. Ich wurde zwar auch von Freunden gefragt, ob ich Lust hätte, mitzufahren und vielleicht mich nochmal an den Start zu stellen. Hatte ich dann damals irgendwie mich dagegen entschieden. Musste dann aber sagen, wenn man dann doch die ganzen Bilder sieht, weil ich die Strecke vor allem auch wunderschön finde und sehr abwechslungsreich zwischen dieser Tiefebene am Meer und den hohen Bergen in den Pyrenäen-Ausläufern, macht es schon was her und ist so, finde ich, für mich auch irgendwie so das perfekte Spektrum, was den Gravel-Sport so ausmacht, zwischen irgendwie schnellem Double-Track und technischen Single-Trails. Deswegen ja, die FOMO war schon da auf jeden Fall, aber mich würde auch echt mal interessieren, ob ob der Hype schon am Zenit ist. Also wenn man mal vor Ort war und alles miterlebt hat, was so die ganzen Marken angeht, die Präsenz vor Ort, wie viele Leute unterwegs sind, hatte ich den Eindruck, dass es letztes Jahr schon echt sehr, sehr voll war. Aber noch okay. Gerade die Locals sind ja auch ab und zu mal ein bisschen kritisch, was die vielen Touristen da angeht. Aber was meinst du, wie war es dieses Jahr so verglichen mit den Vorjahren?
Ich fand letztes Jahr ehrlich gesagt ein bisschen mehr fast schon als dieses Jahr. Also ich würde sagen, es war auf dem gleichen Niveau. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dieses Jahr viel mehr ausgeblendet habe, was so um mich herum passiert und auch weniger Termine und eigentlich gar keine Termine wahrgenommen habe. Dass mir selber nicht so aufgefallen ist, aber ich fand es eigentlich ruhiger. Ich würde aber sagen, dass die Veranstaltung an sich, also unabhängig davon, was in der Stadt passiert, schon mehr geworden ist. Also die ganze Expo oder der ganze Zielbereich, der wächst mir so Jahr für Jahr so ein bisschen mehr mit und sieht auch professioneller aus. Von daher würde ich sagen, da ist auf jeden Fall schon gewachsen. Drumherum die Aktivitäten, ja, würde ich sagen, ist schon irgendwie auf einem gleichbleibenden Niveau. Man darf auch nicht vergessen, wie groß es auch schon letztes Jahr war. Also ich meine, jede Brand, die irgendwas verkauft, will da irgendwas machen, irgendeine Aktivierung. Diese ganzen Spaces sind alle ausgemietet, die irgendwas mit Radfahren zu tun haben von den Brands. Und ja, von daher, ich glaube, so aktivierungsmäßig geht da auch fast gar nicht mehr. Also ich wüsste gar nicht, wo man da noch mehr reinquetschen will, weil irgendwann, ja, also auch wir Top-Athleten, ne? Ich meine, du kannst nur so und so viel Zeit irgendwie freischaufeln, wenn du wirklich performen willst, um irgendwo auch aktiv zu sein. Von daher, da ist ein Limit gesetzt und dann auch gleichzeitig die ganzen Räumlichkeiten sind ja auch limitiert in so einer Stadt wie Girona. Von daher, ich glaube, sind wir da irgendwann an einem Punkt, der okay ist und viel weiter kann es auch nicht wachsen. Ob es noch mehr Group Rides geben muss, keine Ahnung, da bin ich nicht so tief drin. Also ich hoffe, es wird irgendwann auch mal die Zeit kommen, wo ich nicht mehr professionell Rad fahre, auch wenn das jetzt nicht in der näheren Zukunft ist hoffentlich. Würde ich da auch gerne mal hin und das anders wahrnehmen, weil ich glaube, es macht schon auch Bock, wenn man nicht dieses Performance-Ziel hat, wenn du jeden Abend irgendwo dich hinhocken kannst, irgendwie, sei es ein alkoholfreies Bier oder was auch immer trinkst, und wenn du gute Zeit hast, machst ein paar Ausfahrten, fährst Radrennen und gehst danach noch auf die Rose Racing Circle Party und ballerst dich komplett weg an einem Samstagabend. Das sind also Dinge, die ich nicht mache und deswegen kriege ich das ehrlich gesagt auch weniger mit.
Ja, das People-Watching-Game ist schon echt sehr, sehr strong, muss man sagen. Ich hatte auch...
Ja, okay, genau, das wollte ich noch hinzufügen. Was man merkt, dass der Sport immer so, also eher so cooler wird. Ja? Mhm. Also wie die Leute angezogen sind, worauf Wert gelegt wird. Wir sehen natürlich auch alle sehr gleich aus, muss man gleich wiederum auch sagen. Also du siehst, ja. Du siehst, wer dazugehört. Mhm. Und es gibt so einen gewissen Code, gibt es halt schon auch an Kleidung. Aber es ist, finde ich, noch eine gute Richtung und ist visuell auf jeden Fall attraktiver als das, sagen wir so, als was wir bei den 2010ern im Straßenradsport hatten. Von daher bin ich ganz froh, dass man sich in diese Richtung entwickelt hat.
Ja, ich würde sagen, so dass das Panormal-Halstuch ist so ein bisschen das Armband des Coachella-Festivals, ne? Wenn wir wieder bei der Analogie landen. Ja, aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte auch fast einen Live-Ticker an Pros oder halt von einem Kumpel, der dort war, der mir die ganze Zeit durchgeschickt hat, wen er gerade gesehen hat und was gerade abgeht. Und es ist schon verrückt und man möchte irgendwie meinen, dass die, dass gerade so Profis eigentlich Reis ausnehmen aus der Stadt, die vielleicht sonst dort wohnen und dann sagen, boah, das wird mir jetzt alles zu viel. Aber was man so hört, dass irgendwie eine Alison Jackson auf der Party rumrennt und irgendwie ein Ide Schelling auch am Start war. Also es scheint dann doch irgendwie eine Anziehungskraft zu haben, die nicht nur auf den Amateursportler irgendwie zutrifft und auf den, ich sag mal, Cycling-Hipster. Dass es anscheinend doch noch für Profis auch irgendwo relevant ist. Und das, finde ich, ist eigentlich fast schon eine Kunst, diese Balance irgendwie hinzukriegen, ob irgendwie das Trucker da aktiv dran arbeitet oder ob das echt so ein bisschen der Vibe in der Stadt ist, der es vielleicht auch ein bisschen so auf einer gewissen Größe hält, die nicht über eine gewisse, ja, über so einen gewissen Impact hinausgeht. Who knows? Aber es macht es dann doch irgendwie wieder ein bisschen besonders, finde ich.
Ja, genau. Also ich glaube, dass Tracker, also das Veranstalter Klaas-Mark selber dafür nicht so viel kann und nicht so viel beiträgt. Die haben halt dieses Event geschaffen, was eine Anziehung hat. Und du hast halt ganz viele Leute aus verschiedenen Bereichen, Mountainbiken, Straßen, Sport, dann irgendwie subkulturellen Bereichen, die jetzt irgendwie reinkommen in den Sport und das cool finden und die treffen sich da alle. Du hast die gute Anbindung, du hast den Ryanair-Flughafen in Girona, du hast Barcelona ist um die Ecke. Das heißt, es ist für viele einfach mega attraktiv, auch für internationale Gäste. Ne? Also weil nach Kansas, unbound, erstmal schwer hinzukommen, es ist teuer, da hinzukommen und da willst du eigentlich auch nicht eine Woche lang sein, selbst wenn du jeden Tag einen Ride machst, aber das ist, am Ende sind es immer gerade Straßen, also da passiert visuell nicht so viel und das natürlich, das Paket, was da Girona hat an sich, ist da schon mega attraktiv und deswegen kann man verstehen, dass da so viele hinkommen und weshalb da auch, keine Ahnung, das für die Brands mega reizvoll ist, ja. Weil natürlich auch alle, also ganz ehrlich, wenn du so ein Brand arbeitest, wenn du dich entscheiden darfst, dann gehst du natürlich lieber nach Girona als nach Kansas.
100%. Ganz klar. Ich stand auch schon mal vor der Entscheidung, oder ich hatte mir mal bei irgendeinem Rennen so eine Wildcard-Quali geholt und wurde dann irgendwie gefragt, so ja und? Also es war das Heathland Gravel hier in Belgien um die Ecke. Mhm. Und achso, übrigens, das habe ich nicht gesagt, ich komme aus Düsseldorf oder aus der Nähe von Düsseldorf, deswegen für mich sind so Belgien, Holland immer die Heimrennen, die sich ganz gut anbieten. Und das war eben eines davon. Und ich wurde dann gefragt, so ja, willst du die Quali annehmen? Und ich war so ein bisschen, irgendwie das Prestige für einen Profiathleten kann ich absolut nachvollziehen, dass es Rennen hat, aber da ist halt sowas, so eine Destination wie Girona dann doch echt sehr viel reizvoller, verglichen dann mit der echt beschwerlichen Anreise irgendwo ins tiefste Kansas rein. Von daher, das kann ich schon gut verstehen.
Ja, ich meine, du hast dann reingeschrieben, was macht Trekker besser als oder schlechter als Unbound? Ich glaube, ist ganz klar die Location. Das ist, und dafür kann Trekker jetzt erstmal selber nichts. Es ist halt auch ein Glücksfall, dass die diese Möglichkeiten haben, das da so zu machen. Unbound ist halt da, wo Unbound ist. Ne? Also ich meine, du könntest Unbound nirgendwo alles hinmachen, weil dann wäre es nicht mehr das Unbound. Das gleiche ist auch mit Trekker. Das funktioniert halt in dem jeweiligen Ort, aber Trekker macht halt viel mehr richtig, aber es hat dann weniger mit Trekker zu tun als mit der Umgebung an sich halt, würde ich sagen.
Ja. Hast du den Eindruck, dass die ganzen Branded Activations rund um eines der Rennen mehr ausgeschlachtet ist als beim anderen? Also hat man den Eindruck, okay, die Kommerzialisierung in den USA ist dann doch nochmal auf einem anderen Level, wobei ich mir halt auch vorstelle, okay, beim Trekker ist es eigentlich auch schon so durchgedrungen oder durchdrungen von Marketingaktivitäten, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass da eigentlich noch mehr geht.
Ja, also ich würde sagen, dass für Athletinnen der Sieg bei Unbound immer noch finanziell die größten Auswirkungen hat. Aber ich glaube, dass, zumindest was ich jetzt so wahrnehme, ist, dass Brands selber, glaube ich, mehr Budget mittlerweile in diese ganze Trekker-Sache stecken, weil du viel mehr Leute erreichst und ein viel internationaleres Publikum auch an Zugang hast. Mhm. Und ich glaube, das, also Unbound sind halt natürlich auch sehr viele amerikanische Brands, die bei uns gar nicht stattfinden. Ja. Ne? Also ich meine, ein Zilke hat jetzt zum Beispiel keinen Stand bei uns oder andere Rad- oder andere Reifenmarken oder Radmarken, die es bei uns noch nicht zwingendermaßen gibt, ne? Die finden daher statt. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich an meine Sponsoren denke, da hatten relativ viele irgendwas oder die Leute waren vor Ort und das ist bei Unbound schon weniger. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft echt einen großen Budget-Shift Richtung Trekker sehen, was die Aktivierung angeht und Unbound eher weniger. Aber muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber ja, der Reiz ist halt da. Ne? Mit Trekker ist einfach viel zugänglicher, auch für Marken. Ist einfach so. Ja. Ja. Du kannst schöne Häuser mieten, die kosten weniger. Alles ist da so viel einfacher.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Aber lass uns mal zu dem Relevanten gehen, zu den Rennen, bevor wir dann nachher auch noch mal kurz über Gossip, ne, du hast ja gefragt, ob es Gossip gab. Ich habe zuerst gesagt, gab nicht so viel, jetzt im Nachgang ist Instagram voll damit. Ja. kann man sagen. Dann gab es ja auch einige neue Räder, hat sich einiges getan in dem Bereich, wo man noch mal kurz drüber schauen kann. Aber ich würde jetzt erstmal irgendwie gucken, so, dass wir die Rennen so ein bisschen nicht abhaken, aber mal kurz drüber reden. Also es gab ja insgesamt sind es vier Disziplinen, also vier Längen. Die 100, die 200, 360 Grad und Adventure, was 560 Kilometer war. Ich würde sagen, wir fangen mit der 100 an. Ich glaube, da haben wir beide am wenigsten irgendwie verfolgt, wie die Rennverläufe waren. Aber Ja.
Ganz kurz, es fühlt sich so ein bisschen, also ich war letztes Jahr auch auf der Racing Circle Party und es fühlt sich so ein bisschen an wie der Hangover Ride am nächsten Morgen. Ohne jetzt despektierlich zu sein dieser Disziplin gegenüber. Es ist natürlich halt auch super geil, irgendwie so ein kurzes Rennen zu haben, aber es ist halt auch echt leider irgendwie mit dem Rennen oder mit den Rennen, die am Samstag dann noch stattfinden, irgendwie ist der Zenit dann erreicht und dann kommt irgendwie so ein bisschen noch der Anhang am Sonntag hinterher. Tut den Athleten dort oder Athletinnen dort auch wahrscheinlich ein bisschen Unrecht. Ist nur vielleicht ein bisschen undankbar, aber irgendjemand muss den Sonntag kriegen.
Ja, ich meine, das Interessante ist da, dass du da auch immer mal wieder World Tour Fahrerinnen hast auch, die am Start sind, die 100 Kilometer noch fahren, wie dieses Jahr auch wieder. Das ist halt eine attraktivere Distanz für noch aktive Straßenprofis. So. Und deswegen, ich glaube, das ist dann ganz cool, aber wie du schon sagst, es ist eher so ein Hangover-Event, was auch niemand mehr so richtig, also die meisten reisen auch ab. Also ja. Am Sonntag war der Flughafen schon relativ voll mit Radkoffern. Also von daher, ja. Genau, aber lass uns mal kurz über das Resultat drüber gehen. Bei den Männern gewinnt der Matthijs Kopecky, der auch bei den Rose Rockets fährt, also ein Straßenprofi ist, vor Geoffrey Soup, der ehemaliger World Tour Profi ist, und Eduardo Fernandes. Bei den Frauen Genia
Calori.
Calori.
Man muss es mit gestikulierend aussprechen, glaube ich.
Ja, genau, man muss gestikulierend aussprechen. Dann Kat Ferguson, eine unglaublich talentierte Straßenfahrerin, die für Movistar fährt, eine sehr junge Britin, die da auch schon für Furore gesorgt hat in der Straßenszene. Die hat sich da auch dargestellt vor Sophia Rever. Genau. Und ja, ich glaube, mehr brauchen wir zu Rennen auch nicht sagen wollen. Mehr haben wir gar nicht mitbekommen. Also ich zumindest nicht. Ja, ich glaube, so die spannenden Distanzen sind dann am Ende so wirklich so die 200 und die 360 Grad. Und dann aus der Adventure-Kategorie haben wir schöne deutsche Ergebnisse. Aber auch auf jeden Fall, da kommt der größte Gossip her, über den wir nachher noch reden können. Yes. Da ist jetzt noch einiges passiert in der Zwischenzeit. Aber lass uns mal aus der deutschsprachigen Sicht, naja, eigentlich sind beide Rennen aus deutschsprachiger Sicht sehr gut gelaufen. Eins noch ein bisschen besser bei den Herren. Genau, der gewinnt der Lukas Pösselberger von Rose Racing Circle das Rennen vor Braden Lang und Martin Stosek. Ja, was hast du davon mitbekommen von dem Rennen?
Ich finde es mega geiles Resultat. Ich glaube, ihr hattet den Pösti auf jeden Fall auch schon mal im Besenwagen zu Gast, meine ich.
Ja, oder? Schon mehrmals. Wir hatten auch schon beim Outside Gravel Podcast und so, genau. Ja.
Und er ist ein wahnsinnig sympathischer Fahrer und ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Wout van Aert bei Roubaix, dass sich irgendwie da jeder drüber freuen kann und jeder darauf einigen kann, dass das ein cooler Sieger ist, dem man das auf jeden Fall gönnt. Was ich interessant fand, ich hatte nochmal von Jasper Okkelon gelesen, hier über seinen Teamkameraden von Canyon All-Terrain Racing, den Braden Lange, dass die auch wirklich teamtaktisch einiges versucht haben, dass sich wohl der Jasper ziemlich für ihn aufgeraucht hat, aber hat dann anscheinend doch nicht ganz gereicht, um den Pösti zu schlagen. Ja, ich finde, es könnte fast so ein Knoten sein, der für ihn da geplatzt ist, weil auch wenn er irgendwie konstant bisher abgeliefert hat, meine ich mich an kein so richtiges Top-Ergebnis erinnern zu können und vor allem nicht bei so einem prestigeträchtigen Rennen. Deswegen bin ich da super gespannt, was da in Zukunft kommt, bei welchen Rennen wir ihn an der Startlinie sehen werden. Und ja, spricht ja auch natürlich sehr dafür, dass so ein World-Tour-Motor auf jeden Fall in einem Gravel-Rennen echt nicht fehl am Platz ist und auch noch viel, viel anrichten kann. Hat mich sehr gefreut für ihn.
Genau, also ich habe natürlich auch direkt gratuliert und ich fand es interessant, dass er selber gesagt hat, dass auch ein bisschen Glück dabei war. Aber das braucht es manchmal, sagt er. Manchmal auch so Glück muss man auch erzwingen können. Man muss da sein. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube, die haben hinten, also verkalkuliert haben sie sich auf jeden Fall nicht. Also wenn die Pösti nicht ernst genommen haben, dann haben sie selber Schuld. So, weil den kann, also das ist so, wenn du auch so auf der Straße guckst, so, das ist so seine Stärke, dieses, also einfach so eine Art von Rennen, so die ganze Zeit so drücken, immer so, also die ganze Zeit draufbleiben halt. Und ich habe mich auch mega gefreut, weil gerade vor 2 Wochen oder 3 Wochen, weiß ich noch, wie wir beide nach dem Wörthersee-Rennen zusammen auf dem Hotelflur saßen, direkt nach dem Rennen, und ich so ein bisschen geknickt war, er auch. Und er auch gesagt hat, das ist so, ich will nicht mehr hungern, ich will diese ganzen Sachen nicht mehr machen, die man irgendwie machen muss, um das letzte Prozent rauszuholen. Und ja, umso geiler ist, dass er eigentlich so da jetzt halt auch wirklich so wie er eigentlich gerne Radrennen fährt, dass er das auch so durchgezogen hat, weil er war ja relativ früh auch schon raus, immer wieder vorne. Und ja, die haben hinten, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie hinten gemacht haben, aber auf jeden Fall haben sie ihn nicht holen können und ist ein geiler, verdienter Sieg. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie er das jetzt, also dieses Momentum jetzt mitnimmt, auch Richtung Amber. Und klar ist nochmal ein viel längeres Rennen, das sind irgendwie nochmal so 4 Stunden mehr. Aber nichtsdestotrotz ist halt fürs Selbstbewusstsein extrem wichtig und auch für das Projekt Rose Racing Circle. Ne? Die haben jetzt Wörthersee Gravel gewonnen, haben jetzt einen Trucker gewonnen und so. Das ist auch schon wichtig, um da halt auch nochmal einen Schritt zu machen. Von daher ja, mega geil.
Ja, ich hatte.
Und noch eine Sache, ja genau, zu dieser Teamsache, dass du ein Team hast, aber du merkst halt am Ende, das Team muss die Gesamtstärke des Teams muss so gut sein, wie dein Leader eigentlich fast, weil sonst kannst du als Team auch nicht ausreichen, weil die sind am Ende so gut, das siehst du auch gleich beim 360er, wo du zu kommen, dass du eigentlich fast in der Helfer müssen fast auf dem Niveau sein, wie dein eigentlicher Leader, damit die wirklich bei diesen schweren Rennen einen riesen Impact haben können. So. Und man muss sagen, dass natürlich mit Team Canyon ist halt dann, die haben ja alles an Start gestellt.
Ja.
Ich glaube, Rassmann zum Beispiel war krank im Vorfeld. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Rennfahrern war. Ja, und Pösti hat es ganz gut hinbekommen da.
Ja. Absolut. Ja, ich hatte den Strava-Post noch, oder beziehungsweise seine Einheit nochmal durchgeschaut. 301 Watt auf knapp 6 Stunden, was ja bei den Abfahrten, die du zum Teil auch wirklich komplett ohne Treten fahren musst, weil es technisch auch ist, schon echt wild ist, das halt einfach über 6 Stunden aufrechtzuerhalten, bei wirklich vielen Tretpausen, ist schon absolut crazy. Und ja, gerade mit Blick auf Unbound, wo du viel weniger von den Spitzen drin hast, sondern wirklich ein bisschen kontrollierteres Fahren, vermutlich auf den eher langgezogenen Geraden, könnte ihm da wirklich sehr, sehr in die Karten spielen.
Ja, dann sage ich dir mal meine Wattwerte von 10 Stunden Radrennen.
Ich bin gespannt.
Also, genau, dann bei den Frauen. Ja, wie zu erwarten war, Sofia Gomez Villafane hat da gewonnen. Hat es nicht ganz so leicht gehabt. Da haben die Canyon Autoren Mädels haben mir das Leben auf jeden Fall schwer gemacht. Die Larissa Hartog wird Zweite und Nele Lang wird Dritte. Extrem gutes Rennen. Also wie gesagt, dass die Sofia gewinnt, war jetzt nicht so wirklich überraschend, aber Larissa und auch Nele, die haben eigentlich gerade das bestätigt, was man das ganze Jahr schon gesehen hat, dass sie einen riesen Schritt gemacht haben. Also Larissa war letztes Jahr schon bei vielen UCI-Rennen vorne, deswegen da war ich jetzt nicht so überrascht. Bei Nele muss ich zugeben, ich wusste vom Umfeld von ihr, also mein Coach unter anderem kennt auch so ein bisschen ihre Werte, da hat mir die jetzt nicht gesagt, aber die sind schon gut so. Also da geht schon einiges. Und dass sie aber jetzt auch technisch in allen Belangen so einen riesen Schritt macht, sie hat sich ja jetzt innerhalb von irgendwie nur ein paar Monaten in die Weltspitze gefahren, ne? Wird irgendwie, was wird sie zweite, wird sie denn C oder ne? Ist das zweite oder dritte?
Jetzt, sie stand zweite, auf jeden Fall auf dem Podium, ja.
Ich glaube, da wird sie zweite hinter Sofia. Und jetzt hier dritte bei Trucker. Und auch schon andere Top-Ergebnisse eingefahren. Also da bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil ja, das ist echt eine sehr, sehr starke Kombi, die dann auch in sicherlich in Kombination mit ihrer Canyon, jetzt nicht direkt Teamkollegin, aber zumindest mal Fahrradkollegin Rosa Klöser, da bei Amber und einiges bewegen können, auch taktisch, denke ich mal, dass man da eventuell auch ein bisschen zusammenfährt, wo man die gleichen Interessen hat und gleichen Hauptgeldgeber. Das ist echt eine gefährliche Kombi dann, ja.
Ja, muss ich sagen, habe ich mich auch echt sehr drüber gefreut, über Neles Ergebnis. Ich kann mich daran erinnern, dass sie hier auch in der Gegend, dass ich auf jeden Fall mal über den Weg gefahren bin, weil sie auch, glaube ich, viel hier in der Gegend trainiert. Und hatte sie deshalb schon ein bisschen länger auf dem Schirm und hatte mich immer gefragt, okay, eigentlich weißt du, dass sie wirklich viel macht und wirklich viel trainiert und das Potenzial auf jeden Fall in ihr steckt. Und jetzt die letzten beiden Rennen, wo sie ja wirklich das Potenzial dann auch echt auf die Straße gebracht hat oder auf den Schotter gebracht hat, hat mich auch echt extrem gefreut und bin ich auch super gespannt, in welche Richtung das noch weitergeht.
Ja. Genau, dann kommen wir zu den 360er-Rennen, bevor wir nachher nochmal zu kurzer Debatte kommen. Was ist das Hauptrennen? Hast du ja auch so reingeworfen, also nicht nur du, sondern es haben ja einfach viele auch mittlerweile reingeworfen, so was ist eigentlich das relevante Rennen und ist es eigentlich gut, dass es so zwei solche Distanzen gibt, oder sollte es nicht lieber eine große Distanz geben, wo alle fahren, anstatt dass sich das Elite-Feld splittet, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Genau, bei den Frauen, bevor ich dann anfange, über mein Rennen zu erzählen, gewinnt Rosa Klöser vor Axel Dubon-Provent und Gerike Schröss von Specialized. Die Axel fährt mittlerweile bei EF im Frauenteam, also in der World Tour. Ja, und Rosa Klöser ist ja auch World Tour-Fahrerin bei Canyon. Heißen die Canyon Sonderkrypto, ja, ich glaube, ne?
Noch.
Wer weiß, wie lange noch? Wer weiß, wie lange sie noch Sonderkrypto heißen, genau. Da gibt es ja auch ein paar Probleme mit dem Sponsor. Genau, Rosa, ja, macht Rosa Dinge. Also,
es ist irgendwie verrückt. Also, ich kann mich daran erinnern, als sie das erste Mal bei dir im Podcast war und sie noch wirklich so ein absolut unbeschriebenes Blatt war und niemand. Ja, sie hat kommen sehen und jetzt ist sie auf einmal irgendwie die etablierte Größe im Sport, könnte man fast sagen. Also es ist irgendwie die Benchmark, an der sich alle Fahrerinnen messen müssen. Es führt kein Weg dran vorbei, sie eigentlich auf fast jedem Terrain irgendwie auf der Favoritenliste zu haben, was auch wirklich ja nicht selbstverständlich ist, weil du musst es auch erstmal schaffen, irgendwie auf so einem Rollerkurs wie Unbound so dominant zu fahren, aber auch auf einem ja sehr, sehr technischen, aber auch sehr steilen Kurs zum Teil wie dem Trucker, die ähnliche Dominanz zu liefern, ist schon echt extrem beeindruckend. Ich muss sagen, ich bin bei ihr fast ein bisschen überrascht, dass sie auf der Straße sich noch nicht so ganz durchsetzen kann. Da hätte ich echt gedacht, dass die rohe Power, die sie ja unbestritten hat, ihr da echt so ein Ticket in die in die absolute Spitze automatisch verschafft. Aber ja, die Zweifel radiert sie natürlich dann auch mit den Ergebnissen im Gravel-Sport echt komplett aus. Und ja, schlechte Zeiten, Gravel-Fahrerin zu sein, wenn du nicht Rosa heißt, würde ich sagen.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, ihr Kryptonit ist momentan immer so ein bisschen die Sophia Gomez.
Ja.
Mit der Fahne, es fällt abends noch schwer, die zu knacken.
Meinst du, es gab eine Absprache zwischen Sophia und Rosa, wer das beide in verschiedenen Rennen starten?
Nee, ich glaube, ich habe so, mein Gefühl war ein bisschen, dass Sophia überrascht war, wie viele dann doch das 360er fahren.
Mhm.
Und ich glaube, so im Nachgang, ich weiß nicht, ob sie es hätte anders machen wollen, so, sie hätte tauschen können, das ist nicht das Problem von so einer Top-Fahrerin. Aber ja, also da ist es sicherlich so das Ding, wäre, glaube ich, schöner gewesen, jetzt die drei Frauen von dem 200er Rennen, also die Larissa und auch die Nele, im 360er Rennen zu sehen, wo ich auch zum Beispiel glaube, dass eine Nele das noch viel mehr gelegen hätte, weil es war ja viel mehr Berge.
Mhm.
Ich glaube, dass da ihre Chancen aufs Podium zu fahren sehr hoch gewesen wären auf dem Kurs. Und sie beantworten Witzen einen Ticken schwerer schon mehr, weil da ist schon ein bisschen mehr auch rohe Power. Und da gibt es halt in Amerika auch ein paar Fahrerinnen, die dann auch wiederum schwer zu knacken sind. Weil ich glaube, sowas, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit so einer Fluchtgruppe, wie es auch bei den Männern der Fall war, wo dann auch sehr viel Windschatten eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das sehen wir hoffentlich so nicht nochmal. Ist und wird es auch wieder eine andere Renndynamik geben. Aber da kommen wir hin, wenn wir irgendwann eine Unbound-Preview machen. Genau, aber ja, ich fand das Frauenrennen mega interessant und die haben sich noch nichts eingeschenkt. Was wirklich schade war, dass die Caro Migon gestürzt ist und sich dabei den Rahmen gebrochen hat und auch verletzt im Gesicht und dadurch aussteigen musste. Seit dem nächsten Tag ist sie bei den 200ern stark gegangen. Über Nacht wurde ihr Rad umgebaut. Wird er, glaube ich, Fünfte. Hatte leider auch technische Probleme, also auch kein perfektes Rennen. Und das tat mir schon leid, weil, also Caro, ich weiß nicht, ob du sie jetzt mal auf Bildern gesehen hast. Ey, die ist so dünn. Also die hat wirklich, die hat sich so krass vorbereitet. Und das ist dann schon immer ja, mehr als schade, dass du, wenn du so viel reinsteckst, so viele Monate, das dann irgendwie passiert, weil in dem Fall Age Groupers quasi das Rennen behindert haben. Also aufgrund dessen ist sie gestürzt.
Oh, wow. Oh Gott.
Das ist halt unglaublich beschissen, kann man eigentlich schon sagen.
Ja.
Hast du nicht mitbekommen, oder? Was bei den Frauen passiert ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Also wir sind da gestartet zuerst als Männer bei den 360ern und danach sind eigentlich die Frauen-Elite starten oder die Profis.
Mhm.
Aber die, das heißt, also wir standen vorne an der Startlinie und dann hinter uns standen quasi die ganzen Altersklassenathletinnen, die Männer. So, die standen aber so 50, 60 Meter hinter der Startlinie und sollten da auch verweilen, weil die Frauen hätten quasi dahin gelassen werden, wo wir waren.
Mhm.
Ja, also, ja. Und aus irgendwelchen Gründen haben das die Veranstalter nicht hinbekommen. Das heißt, die haben dann das Seil weggenommen von den Altersklassenathleten und die sind einfach losgefahren. Mhm. Und die haben das zu spät gecheckt, dass das passiert ist, haben nur noch wieder einen Teil zurückpfeifen können und dann konnten die Frauen erst starten. Das heißt, als die Frauen gestartet sind, waren schon Altersklassenathleten auf der Strecke.
What?
Das heißt, es war dann von Anfang an schon direkt gemixt und das hat halt wieder dazu geführt, dass das Frauenrennen auch schon sehr früh beeinflusst wurde und unter anderem kam das halt auch zu einem Sturz von der Caro aufgrund dessen, dass sie mit einem Altersklassenathlet koordiniert ist, irgendwie in der Abfahrt oder so. Also ja, genau, das ist ein richtiges Problem und das hört einfach nicht auf im Frauenrennen.
Mhm.
Also kommen wir nachher auch noch zu, gibt ja jetzt auch eine neue Herangehensweise bei einem Rennen, was bald stattfindet.
Ja.
Können wir auch noch kurz drüber reden. Also ich frage mich mittlerweile immer mehr, also ich meine, wir haben ein relativ straightforward Rennen. So bei uns sind es halt andere Sicherheitsaspekte, die überarbeitet werden müssen. So. Mhm. Aber es sind mal zumindest keine anderen Teilnehmenden aus dem Rennen, sondern das ist dann eher so der Verkehr,
ja,
der dann irgendwie nicht reguliert ist oder so. Was eigentlich, was auch gefährlich ist, keine Frage. Aber Frauen, ey, die haben so wenig die Möglichkeit, so faire Rennen zu fahren, das ist schon krass.
Ja.
Das ist, ich habe jetzt gerade auch keine Lösung dafür, um ehrlich zu sein. Ich kann jetzt, also lässt alles jetzt einen Tag vorher starten, keine Ahnung. Aber irgendwann muss auf jeden Fall gemacht werden, weil auch da, ne, wir reden hier davon, dass wenn so eine Fahrerin so ein Rennen gewinnt oder aufs Podium fährt, sind das auch nicht wenig, aber was es an Prämie gibt mittlerweile von den Sponsoren, plus neue Verträge, die besser werden. Und da liegt ziemlich viel mittlerweile irgendwie vor einem, was Relevanz hat. Und ja, da muss was passieren. Also das kann so nicht ewig weitergehen.
Ja. Ja, ich kann mich da echt bei ein paar Rennen auch, also abseits vom Trucker, dran erinnern, wie häufig das der Fall war, dass das Frauenrennen, also ich meine, das ist halt auch wirklich echt kein neues Thema und echt ein Thema, woran man sich, glaube ich, ewig dran abarbeiten kann. Ich weiß gar nicht, ob es dafür die ideale Lösung gibt. Ich glaube, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, es geht in die richtige Richtung, sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es gut, dass sich ein paar Veranstalter offensichtlich mit dem Problem sozusagen auseinandersetzen, dass gerade Altersklassenrennen in Frauen, vor allem Eliterennen, dann eingreifen, ob jetzt gewollt oder nicht. Ich meine, mir liegt jetzt als Altersklassenathlet auch nichts ferner als irgendwie, also ich hätte jetzt auch nicht Bock, irgendwie dafür verantwortlich zu sein, dass jemand stürzt oder ja, das Rennen zu beeinflussen. Es ist halt einfach nur wahnsinnig frustrierend, wenn man dabei zuschaut und nicht so wirklich was machen kann. Und gerade wenn es dann halt auch noch echt ja, eine Karriere machen oder brechen kann, umso frustrierender für alle. Und ich denke auch, wenn Classmark, also der Veranstalter, irgendwie in den nächsten Jahren hoffentlich das Ganze dann auch als richtiges Rennen einmal klassifiziert, und nicht nur als quasi schnelle Ausfahrt, wo es ja, glaube ich, aktuell noch...
War es mittlerweile übrigens.
Echt?
Es stand drin als Rennen. Also
ah, okay.
Es stand, also in einem Paragraphen stand Race.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder ob sie, dass das ein Versehen von denen war, aber da stand Race.
Mhm.
Und es ist natürlich, es gibt eine Siegerehrung, es gibt eine Zeitmasse, natürlich ist es ein Radrennen.
Ja.
Also du kriegst einen Pokal am Ende, wo deine Platzierung draufsteht, auf dem Podest.
Ja.
Also Ist Quatsch zu sagen, dass es kein Radrennen ist. Also.
Klingt nicht nach your average group ride.
Auf jeden genau, Fall. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, dann kommen wir mal zum 360er Männerrennen. Also 360 Grad heißt es mittlerweile. Waren 325 Kilometer waren es auch nicht ganz. Bei mir waren es 300. Was waren es? 300? Ja, 320 waren es am Ende.
Hast du
Computer Kurven aufgezeichnet hat. Der Mats hat nur 316. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, ist, ja, auch die Höhen, mit denen ich hier habe, haben auch nichts mit der Realität zu tun, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall nicht abgekürzt, das kann ich dir sagen. Ich war, glaube ich, auch lang genug in der Kamera Motorrad zu sehen, dass ich da nicht abgekürzt habe. Aber genau zu unserem Rennen. Also bei uns war das erwartete Spektakel vom Specialized Team, das gab es dann auch, oder halt die One-Man-Show von Mats, was ja unglaublich beeindruckend war, muss ich sagen, aber ja, wo wollen wir anfangen?
Ich fand's tatsächlich echt auch hier wieder interessant. Ich war überrascht, nachdem ich das Interview mit, glaube ich, Matt Beers gehört hatte, wo er gesagt hatte, er hat sich auch hier komplett eigentlich einmal geburied, also begraben, hat er, glaube ich, im Interview gesagt, für seinen Teamkollegen Mats Würz-Schmidt, auch vom Specialized Offroad Racing Team. Und ich hatte dann irgendwie damit gerechnet, dass es so eine Art Suicide-Lead-Out war, mehr oder weniger, wo er dann danach wirklich gesagt hätte, okay, das war die letzte Aktion, die ich heute mache und fahre das Ding noch nach Hause. Aber dass er dann tatsächlich noch Dritter wird in dem Rennen, gerade bei so einer langen Distanz, wo er auch wirklich ein Effort, wo du einmal wirklich über dein Limit gehst, den du in der Regel hinten raus dann eigentlich immer bezahlst, dass er dann trotzdem noch Dritter wird, fand ich extrem beeindruckend. Habe ich jetzt auch nicht wirklich mit gerechnet. Und ja, Mats hatte am Ende auch, meine ich, 10 Minuten Lücke? Oder
irre ich mich gerade? Ja, 10 Minuten.
Ja.
Ich frage, das ist komplett. Da können wir gleich mal drüber reden, weil er hat seine Watt natürlich online gestellt und ich kenne seine und ich kenne meine. Und ich frage mich gerade, wo die 10 Minuten herkommen, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, wo die am Anfang herkommen, aber hinten raus frage ich mich echt, also was er richtig macht und was ich falsch mache. Aber da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Da gibt es, glaube ich, viele Aspekte, die da irgendwie zu führen, aber es ist auf jeden Fall, der Typ ist auf jeden Fall krass. Alles, was ich an Videos gesehen habe, wieder an Kameras vorbeifährt, wie so ein Moped. Also einfach wie so ein Mob, also auch Oberkörper, keine Bewegung, also wirklich unglaublich krasser Typ. Ja.
Ich gucke gerade auf seinem Pro-Cycling-Stats-Account, ist wahrscheinlich nicht ganz aktuell, aber er ist auch 70 Kilo hier angegeben, also auch gar nicht mal so der wirkliche Bergfahrer, weil das hätte ich jetzt nämlich auch nicht gedacht, so basierend auf den Bildern, die ich von ihm gesehen habe. Ja, ist wirklich die Frage, warum er nochmal auf einem höheren Level ist. Es ist echt so die Frische aus der World Tour, die da nochmal den Unterschied macht, was den Motor angeht.
Ja, also ich meine, was man immer nicht vergessen darf, dass der war einer der weltbesten Zeitfahrer in Nachwuchsklassen, ist dann hochgekommen und war da auch immer ein sehr guter Zeitfahrer. Hatte halt über Jahre auch irgendwie so ein bisschen mit psychischen Problemen zu kämpfen, hat ja auch schon offen drüber geredet. Und dann das nächste, was ich unterschätzen darf, ist, dass wenn du in der World Tour bist oder generell in einem Profi-Straßenradsport, dieses kontinuierlich, wenn du nicht gerade der Fahrer bist in einem Team wie jetzt im Pogacar, hast du selten die Zeit, dich so akribisch auf etwas vorzubereiten über Monate und dieselbe auszusuchen. Ich fahre das und das Radrennen, mach das genau alles, wie ich es will. Das kann er jetzt und der hat ohne Zweifel ein unglaubliches Talent. Und jetzt kommen halt so ganz, ganz viele Dinge einfach zusammen. Der ist klarer im Kopf. Ich meine, der, und darf man nicht vergessen, der fährt, der ist halt dieses Tracker 360 gefahren, weil es ihm angekotzt hat, dass er letztes Jahr nicht der King von Tracker war, wo das der Tobias Kongstad war, der wiederum natürlich auch ein Freund von ihm ist, aber das war seine Motivation. Also so ist er halt auch drauf. Und ich sagte, der hat das letzte richtig gefuchst, das ist einfach ein Fakt, dass dieses Kamera Auto anbauen so krass beeinflusst hat. Und dass er das letzte noch nicht gewonnen hat. Und deswegen, das sind so Dinge, die den antreiben. Der wird letztes Jahr, glaube ich, Vierter, Fünfter, ich glaube Vierter. Und der wird da jetzt zu Tracker hinfahren, zu Anbauern hinfahren und wird versuchen, das Rennen zu zerstören einfach. Also der will das halt so sehr. Und ich mag ihn unglaublich gerne und er ist auch ein mega offener Typ und auch sehr direkt. Mhm. Aber der weiß ganz genau, was er will und was er machen muss. Und das ist halt, das ist halt schon krass. Und ich glaube, das siehst du dann halt in so einem Rennen. Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Ich meine, im Rennen habe ich mit ihm geredet, da meint er zu mir halt auch, mir ist es ja alles gerade ein bisschen zu langsam und flach. Ich hätte halt gerne, dass eigentlich Bardet noch viel mehr leidet. Und in dem Moment, wo er sieht, dass Bardet halt irgendwie zu lange eine Verpflegung braucht, was dann bei der ersten Verpflegung übrigens der Fall war, weshalb er da den Anschluss verloren hat, hat er halt mit Piers gesagt, nimm das Ding, also fahr jetzt so schnell du kannst. Und dann hat er quasi in der Fläche eigentlich so dieses Feld schon auseinandergefahren und dann sind wir in den Berg reingefahren, haben uns beide abgesetzt. Also es ist so, der weiß halt genau, was er will und der zieht dann halt auch vollkommen durch. Und der war dann, der war auch so nervös dann im Rennen zum Teil, als wir dann da weg waren, da war ich auch so ein bisschen überrascht. Da hast du richtig gemerkt, so, das ist so dieser Bardet, der saß dem so im Nacken, weißt du? Also den wollte der unbedingt loswerden. Das war dem so wichtig, dass er alles andere irgendwie so ein bisschen um sich herum auch vergessen hat, habe ich das Gefühl. Aber ja, es war auf jeden Fall eine krass beeindruckende Leistung, die er da hingelegt hat,
ja. Speaking of Bardet, ich hatte mir zwischendurch, ich war leider unterwegs und konnte den Livestream nicht so richtig verfolgen, und hatte mir dann immer nur die Tracker-Punkte quasi anzeigen lassen und geschaut, okay, wie sind die Zeitabstände gerade, wer fährt gerade zusammen, wer ist bei welchem Timing-Punkt. Es scheint ja so, als wärt ihr nochmal, oder als, ja, war Mats vorne raus, ich glaube vor diesem Flachstück, und im Flachstück warst du mit jemand anderem noch zusammen und ihr habt es dann nochmal zusammenlaufen lassen oder wurdet nochmal aufgefahren von einer größeren Gruppe, die von hinten kam, wo auch unter anderem wo ihr dann, glaube ich, irgendwie zu fünft oder so weitergefahren seid. Kann das sein?
Also ich weiß nicht immer genau, wann diese Time-Matten waren, aber dazwischen ist relativ viel passiert. Wir sind in der ersten Verpflegung, sind wir eigentlich alle Favoriten zusammen reingefahren, war eine Spitzengruppe vorne raus. Wir fahren rein. Ich war jetzt auch nicht unbedingt so schnell da drin, aber Bardet war direkt hinter mir mit seiner Verpflegung und der hat sich anscheinend richtig viel Zeit gelassen dabei. Mhm. Das heißt, wir sind aus der Verpflegung rausgefahren und dabei ist eine Lücke einfach entstanden. Und diese Lücke hat Mats hat dann kurz angehalten zum Pinkeln oder vom Rad runter gepinkelt, hat, glaube ich, dabei festgestellt, dass Bardet nicht da ist, ist dann sofort mit Biers nach vorne gefahren und dann haben die quasi, ja, diesen 5 Kilometern, bevor die Berge angefangen haben, haben die halt angefangen, das Rennen auseinanderzunehmen. Matt Biers hat dann so gesehen ein Leadout gefahren, zusammen mit dem ein paar Normalfahrer, nicht Tobias Kongstad, sondern Simon Nordahl-Svensson, diesen beide von vorne gefahren. Wir sind dann in die Berge reingefahren, da habe ich dann das Tempo übernommen, habe mich dann mit Mats abgesetzt, erstmal alleine, und ich bin dann mit Mats so 2 Drittel dieses langen Anstieges eigentlich zusammengefahren, bis ich dann halt Mats nicht mehr folgen kann. Ich bin dann nicht aufgegangen, aber ich konnte halt nicht mehr weiter 500 Watt fahren oder so. Genau, dann irgendwann kam Hugo von hinten, Hugo, der französische Mann, Hugo Trichot, oder wie auch man immer ihn richtig ausspricht. Er fährt dann wiederum oben auf der Kuppe, noch nicht zu Mats hin, aber halt in der Abfahrt. Dann geht es so eine relativ lange Abfahrt runter. Und da fahre ich halt die ganze Zeit so mit 30 Sekunden, 20 Sekunden Abstand eigentlich hinter den her und kriege das Loch halt einfach zu den Beinen nicht zu in dem nächsten Anstieg und gehe dann quasi in den flachen Teil des Rennens. An Position 3 mit an Position 3 oder 4 mit einem Fahrer, der wiederum stürzt, was man, glaube ich, auch im Video auch gesehen hat, in dieser Herde von Schafen. Und dann war ich immer noch alleine mit dem Andrew Lesby. Und wir sind dann für über 100 Kilometer quasi zu zweit gefahren, diesem ganzen Flachteil.
Ja.
Dann ging es rein in die letzten Berge. Bei 230 oder 235 Kilometer, da konnte der Andrew mir nicht mehr folgen. Ich war dann die ganze Zeit alleine. Und dann oben kurz vor der Kuppe kommt die Gruppe um Bardet und Matt Biers und dem kanadischen Meister Benjamin Perry. Genau. Und dann waren wir zu viert hinter quasi den beiden Spitzenreitern, wo wir aber nicht wussten, wie die Situation ist, weil du kriegst im ganzen Rennen keine Infos. Mhm. Ich wusste immer nur nach vorne den Abstand, aber ich wusste nie, wie weit es nach hinten ist. wäre auch schön gewesen zu wissen, wie weit ist die Gruppe hinter uns, um dann irgendwie zu entscheiden, wartet man oder fährt man weiter. Weil ich kann sagen, diese über 100 Kilometer im Flachen bei Gegenwind haben keinen Spaß gemacht zu zweit. Also das war echt nicht geil. Und da wäre ich lieber hinten in der, es waren glaube ich hinten 8 oder 9 Mann. In der Gruppe ist das dann schon wesentlich angenehmer. Da sparst du ein paar Watt. Und genau, wir fahren dann halt raus aus den Bergen, fahren irgendwann den Hugo auf, der Mats nicht mehr folgen konnte und fahren dann quasi um Platz 2. Aber ja, das ist bei uns in der Gruppe auch gemerkt, dass alle so ein bisschen Tüten zu sind, hatten uns eigentlich auch abgesprochen, dass wir alle zusammenfahren und jetzt nicht gegenseitig versuchen abzuhängen. Der Roman Badier hat irgendwann auch nochmal Platten gehabt, da haben wir auf ihn gewartet. Ja, du merkst halt, also wir sind halt alle irgendwo, kommen von der Straße, alle mal irgendwo in einem größeren Team gefahren, auch der Benjamin Perry war noch bis vor ein paar Jahren Straßenprofi und das ist halt ein anderer Respekt untereinander, wir sind auch eine andere Generation an Rennfahrern so und dann hilft man sich halt, also klar fährt man im Finale, fährt man schon richtig Radrennen,
ja.
Aber wir scheißen uns in dem Moment nicht richtig an. Der Einzige, der ein bisschen so ein Flicker ist, ist dieser Hugo. Aber das wissen wir halt auch alle und dementsprechend musste ich ihn halt auch dann irgendwie dann nehmen. Aber ja, das war eigentlich eine gute harmonierende Truppe, der mehr Bier ist halt ein bisschen ein auf, ich habe ja jemanden vorne gemacht, da meinten wir zu ihm auch, ey, der hat halt, keine Ahnung, 6 Minuten oder 7 Minuten, also ja. Das, aber den konnte, dann ab und zu ist er dann auch nochmal gefahren, aber der Matt hat auf jeden Fall, nachdem er sein Leadout gemacht hat, bei Kilometer 120, hatte der auf jeden Fall, er konnte schön Taxi fahren, klar musste er da auch treten, aber das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Der konnte dann halt auf jeden Fall auch schon gut immer die Karte, ich habe einen Kollegen vorne, spielen. Und fair enough, würde ich genauso machen.
Ja,
aber das ist natürlich ein Weltklasse-Rennfahrer wie Matt, macht es dann nicht einfacher, den zu schlagen in dem Finale. Von daher ist eigentlich die Leistung von Hugo, auch wenn er ein Flicker ist, muss man schon echt Respekt zollen, weil ja, der ist ja erstmal in den Bergen zu ihm hingefahren, war dann ewig alleine. Und fährt dann auch den letzten Anstieg, ich glaube 12 Kilometer vom Ziel, war der jetzt auch nicht weit vor mir. Also wir waren beide gleich tot, so der hatte halt einfach noch ein bisschen mehr Punch drin als ich. Bei mir ging halt nichts mehr. Und fährt halt unten in der Fläche wieder hin zu der Gruppe und macht da halt alles richtig und fährt da nochmal raus. Also das ist schon verdient, der 2. Platz auch. Und klar, Matt Beers, 3. Ist auch ein gutes Thema, aber jetzt zum Beispiel der Benjamin Perry, der war schon richtig gut. Ich würde fast sagen, aus der Gruppe der Stärkste. Den hätte ich mich schon gefreut, wenn er 2. wird, um ehrlich zu sein. Oder zumindest 3. Ja.
Wie sieht so eine Verpflegungsstation bei euch aus? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr uns einen Teller Nudeln voll gemacht haben, mehrfach. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht der Fall. Fahrt ihr noch mit einem Trinkrucksack? Wechselt ihr die Blase mehrfach oder alles über Flaschen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ne? Also ich bin mit einer Trinkblase losgefahren im Einteiler, habe die auch nach 115 bei der ersten Verpflegung nochmal getauscht und sonst 2 Flaschen dabei, aber 120 Gramm die Stunde an Kohlenhydraten war das Ziel. Habe ich auch geschafft. Und ich habe eigentlich dann bei der zweiten Verpflegung bei 225 oder sowas war die, habe ich dann alles weggeworfen, habe nur eine Flasche angenommen. Wo dann die nächste Verpflegung auch nach den Bergen wieder war, also nach 20 Kilometern oder so. Und habe da nochmal 2 Flaschen genommen, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber man muss da schon nachdenken, weil diese Rate Penalties von irgendwie dann einem Kilo, sei es auch nur ein Kilo, das macht es ja echt bemerkbar, weil wir sind mittlerweile auf einem Niveau, ne? Also wie gesagt, klar, man kann sich jetzt auf Strava gehen und so die Berge analysieren, was sind die für Wattwerte gefahren, aber das kannst du nicht mit der Straße vergleichen.
Ja.
Ich weiß aber auch so vom Gefühl und wenn ich runtergucke, was wir da gerade machen und ich sehe da auf jeden Fall zu oft eine Zahl, die ich nicht sehen will. Und da ist jedes Kilo, was du mit dir rumschleppst, was du eigentlich vielleicht in dem Moment nicht brauchst, das bereust du. Und da muss man schon echt immer auch ein bisschen kalkulieren. Und das ist auch so ein bisschen so eine Frage der Taktik. Und ich meine, wir kommen auch gleich zur Durchschnittsgeschwindigkeit. Es sind mittlerweile so viele Aspekte, zu sagen, ey, ja, man fährt da einfach hin und also wie als Profis und macht halt und hat er gut trainiert, das reicht halt auch nicht mehr. Du musst wirklich alles durchdenken, Aerodynamik spielt mir so eine große Rolle. Wie gesagt, ich bin 3 einfach in der flachen, bei Gegenwind gefahren.
Ja.
Da musst du drüber nachdenken. Also da kannst du nicht einfach sagen, ja, mir ist das egal. So. Und dann auch das Finale war auch extrem schnell. Also das ist schon wesentlich komplexer geworden und es sind jetzt Nuancen und ich habe jetzt heute die Werte von Mats gesehen und ich weiß auch, was er zum Teil bei anderen Rennen gefahren ist, als ich da gefahren bin. Er fragt mich echt so, ich bin leichter als er, ne? Im Übrigen. Mhm. Was mache ich? Also wo muss ich jetzt eigentlich gerade noch dran arbeiten? Berghoch, keine Frage, fahre ich nicht mit momentan, auch wenn ich immer dichter komme. Also er hängt mich immer später ab, aber das sind echt so noch Stellschrauben, wo ich ran muss, die ich vielleicht noch gar nicht gerade sehe, die er für sich schon gefunden hat, weil ja, das kann ich mir alles nicht erklären, ne? Das ist ich kann es mir schon erklären, aber da muss man auf jeden Fall nochmal ran, aber wenn man nur so sagen, das ist so competitive geworden, dass so kleine Details einfach unglaublich relevant sind. Und ich finde es krass, dass Leute immer noch mit normalen Trickrucksäcken am Start stehen bei den Profis, um mal echt zu sein. Also darüber wundere ich mich immer noch, weil das ist ja wirklich, da kannst du auch mit einem Luftballon rumfahren. Also das ist ja.
Ja. Meinst du, es ist so? Also ich hatte immer den Eindruck, dass ich glaube, es wurde auch mal getestet, oder? Ja, dass Trinkungssäcke schon nicht so den Penalty bringen,
ja, aber schnell,
ist unangenehm auf jeden Fall. Ja,
genau, aber im Verhältnis zu was, wo du einen Aero-Einteiler hast mit Aero-Material, wo deine Trinkblase drin ist,
ja, auf jeden
oder
Fall.
Du fährst einen Trinkrucksack, wo ja quasi auch vorne auf der Brust viel mehr Verwirbelung stand, der Schlauch überall rumhängt, weißt du? Und dann auch über deinen Schultern kein glatter Fluss ist, sondern halt du die Polster, dann hast du, die da rübergehen und so. Natürlich habe ich auch eine Trinkblase, aber das ist ja was komplett anderes.
Ja,
stimmt. Das wird jetzt kein Riesenthema sein, aber lass es 5 Watt sein. Lass es vielleicht auch 10 Watt sein, aber ey, ganz ehrlich, das ist viel mittlerweile.
So vor allem, ein paar Jahren. Vor allem über 10 Stunden.
War das egal.
Ja.
Genau. Aber es war wirklich, vor ein paar Jahren war das so ein bisschen egal auch. Also dann bist du halt flache Laufräder gefahren. Mittlerweile, weißt du, ich meine? Also mittlerweile musst du halt Aero-Gedöns fahren.
Ja.
Um irgendwie um da mitzukommen. Und das ist, solche kleinen Details spielen halt dann schon eine relativ große Rolle. Ja.
Vielleicht musst du nochmal ein paar Mal häufiger den Maleranzug wieder bemühen und ein bisschen Hitzetraining machen.
Ja, oder ja,
noch mehr. Keine Ahnung. Who knows?
Ja. Ja, ich meine, ich hatte auch auf jeden Fall jetzt nicht, ich hatte jetzt auch schon wieder nicht das perfekte Glück. So, das nervt mich halt auch. Ich merke ja gerade so, dass, wenn ich so ein bisschen meine Karriere zurückschaue, dass halt auf jeden Fall zu oft irgendwelche Materialsachen eine Rolle spielen, die ich irgendwie auch gar nicht so richtig beeinflussen kann, weil ich das gleiche Material fahre wie andere, aber irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, und das nervt mich richtig, weil ich hatte jetzt auch wieder zweimal im ersten Rennhälfte, wo ich einfach anhalten musste und Löcher zufahren musste, weil ich Schaden am Rad hatte, und du hast ja immer wieder so Matches, die du burnst, die fehlen dann irgendwo. Also ich meine, auch wenn es früh im Rennen ist, wo du dich noch frisch fühlst, aber du musst es halt investieren. Und dann erstmal fliegen, rutschen mir beide Hebel runter. Ich fahre dasselbe Fahrrad seit das ganze Jahr. Mhm. Und in diesem wichtigsten Rennen des Jahres mit, rutschen die halt beide Bremshebel runter. Und dann fährst du halt, ja, was waren das noch? Über 200 Kilometer, halt mit Hebeln, die auf 7,5 hängen, und du überstreckst die ganze Zeit in der Hand.
Oh, deswegen, Gott.
Wenn ich gewundert habe, warum ich so komisch in Kurven gefahren bin, vielleicht in die Videos manchmal, das ist halt, ich konnte halt nur noch Unterlenker fahren, so richtig, und Kontrolle. Und berghoch fährst du halt dann so mit so völliger Überstreckung von den Armen und Nacken. Also ja, das wäre auch einfach schön, wenn ich da in Zukunft mehr Glück habe. Und ich bin der Meinung, ich kümmere mich schon um mein Material und checke alles, aber ey, frag mich nicht, ey. Das nervt auf jeden Fall auch, ja.
Oh, wow. Aber da bin ich glücklich, dass es nicht an meinem Werkstattbesuch lag.
Die Gabelhacke halten.
Sehr gut. Da hatte ich schon ein bisschen Puls, muss ich sagen, beim Zuschauen.
Das hast du gut gemacht. Genau, aber weil wir vorhin gerade über Werte gesprochen hatten, ich bin 298 Watt gefahren, gewichtet, also mit Normalized, und 267 mit Nullstellen. Und Höhenmeter kann ich euch gar nicht sagen, weil das, was ich mir gerade angucke, das sagt über 5000 Höhenmeter, das waren es aber nicht. Aber ich glaube, ein bisschen über 4.
Ja, irgendwas. Über 4 ist, ich hätte jetzt auch gedacht, um die 3,9, 4 müssten es, glaube ich,
ja,
sein.
Genau, ja. Ja. Und da ist der Average Speed dann schon krass, muss man sagen. Also.
Absolut. Also, ich hatte es jetzt extra mal rausgesucht von den jeweiligen Gewinnern der Männerrennen. Im 200er-Rennen fährt Lukas Pösselberger einen 33er-Schnitt. Und Mats Wirtz-Schmidt fährt im 360er-Rennen, beziehungsweise dann im 325 Kilometer langen Rennen, ein 32-2er-Schnitt, was einfach absurd ist. Also ich hatte es mir für mich extra so ein bisschen rausgeschrieben, um vielleicht so ein bisschen die Frage anzureißen, was könnte das Hauptrennen sein? Ne, die Frage wird ja irgendwie immer gestellt, was ist das wichtigste Rennen? Ich glaube, letztes Jahr war es anhand der Punkte, die man bekommen hat, relativ klar, dass sie das 360er zum Hauptrennen gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr aussah, wie viele Punkte man pro Rennen bekommen hat.
Auch mehr da, ja.
Ja. Okay, ja. Vielleicht forcieren sie es darüber dann ohnehin ein bisschen, aber ich finde es abgesehen von den Punkten, die man bekommt, die ja erstmal losgelöst von der Leistung sind, finde ich super interessant, da mal drauf zu schauen, auf diese Durchschnittswerte. Weil ich hatte jetzt für mich so ein bisschen überlegt und die These so ein bisschen formuliert, ist vielleicht das eine Rennen so ein bisschen der World Tour Exit Plan, also die 200 Kilometer und die 360 sind dann echt so das Gravel Pro Home Turf, ne, wo sich der gemeine Gravel Pro an sich dann echt wohlfühlt. Und ich hatte dann für mich überlegt, okay, dann müsste eigentlich die 200er Strecke bedeutend schneller gefahren werden. Also da hätte ich einen Schnitt von vielleicht 35, 34 oder auch 36 km/h erwartet. Aber dass die beiden dann doch so nah beieinander liegen, zeigt mir dann doch wahrscheinlich von der Leistungsdichte, dass das 360er dann zumindest jetzt so aus meiner Herleitung dann wahrscheinlich das bedeutendere Rennen ist. Ein Aspekt, den ich auch noch sehr interessant finde, ist so die Machbarkeit für Profis, die neu in den Sport reinkommen, quasi aus einer Straßenkarriere, einfach mal so aus der kalten 325 Kilometer schnell zu fahren in einem Gravel-Rennen. Ich denke mal, die Durability und Fatigue-Resistance muss man auch erstmal an den Tag legen. Und für mich wäre das jetzt so ein Grund gewesen zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall der Punkt, der das Ganze dann zu einem richtigen Gravel-Rennen macht, ne? Dass man sich wirklich darauf vorbereiten muss und man das nicht einfach nur mit dem Können, das man aus der World Tour vielleicht mitnimmt oder aus einem PKT oder Conti-Team einfach so mal abspult. Und deswegen habe ich das für mich so ein bisschen beantwortet, dass so von den reinen Zahlen her die 360 auf jeden Fall schon das Hauptrennen wären. Was meinst du?
Ja, ist jetzt irgendwie, ich habe es jetzt selber mitgemacht und ich will eigentlich auch nicht den anderen Rennen irgendwie. Ich persönlich jetzt nicht nur, weil ich selber gefahren bin, glaube auch, dass es 325 oder 360er, das Hauptrennen jetzt auf jeden Fall war dieses Jahr. Von den Fahrern, die da gefahren sind, von der Leistungsdichte. Es ist halt, ist einfach so. Also ich was würde ich sagen, die Leute, die jetzt dieses Jahr schon die ganze Zeit vorne waren, die gerade bei D und dann halt vor allen Dingen auch Matsuit Schmitz und Matt Beers sind halt das Rennen gefahren. Und ich glaube, viele andere Top Ten haben dann das Ergebnis irgendwie auch noch weiter validiert, dass es ein hochkarätiges Rennen war. Das nimmt jetzt nichts weg von den Leistungen den anderen Klassen und dem 200er Rennen, aber ja, die 325 wird in Zukunft mehr Relevanz haben und wie gesagt, ist auch näher an dem, was Unbound ist. Ich bin jetzt auch kein Freund zu sagen, ja, das ist das richtige Gravel-Rennen, aber irgendwo muss Tracker auch in meinen Augen es schaffen. Also falls das Ziel haben, das wichtigste Rennen zu sein, was es in dem Gravel-Sport gibt, also Unbound abzulösen, müssen sie eine Hauptdisziplin haben und es schaffen, dass alle da hingehen. Und ob es dann noch, ich meine, bei Unbound gibt es auch eine 200, also die heißt es da 100, die ist dann irgendwie 160 Kilometer oder sowas. Das kannst du ja alles haben, aber ich meine, gleichzeitig ist es auch attraktiv, dass sie diese beiden Distanzen haben, ne? Aber du splittest es halt und welches hat dann den größten Wert? Also, ja, also ich finde es jetzt dieses Jahr eindeutig, um ehrlich zu sein, so, aber das nimmt eigentlich auch nichts weg von den anderen Rennen. Also zum Beispiel immer noch stolz, 200er gewonnen zu haben.
Ne? Ja.
Aber damals muss man auch sagen, war das 200er jetzt nicht das Haupt, ja, kann man so sagen, das war 200 war damals das Rennen und bei 360 sind Leute auch Radrennen gefahren, aber in weniger Prozentzahl. Also da sind die vorne natürlich auch richtig Radrennen gefahren, aber hat relativ früh aufgehört, wo Leute sich noch dafür interessiert haben, da richtig Radrennen zu fahren. Mhm. Jetzt ist es so, 360 das ist kein Unterschied zu einem kürzeren Rennen mehr. Also der wird so losgefahren, wird sich so vorbereitet, wird so reingehalten, wie als wenn das Radrennen die Hälfte davon wäre. Und ja, also keine Ahnung, müssen glaube ich Leute da draußen ein bisschen beurteilen, aber sicherlich so von den Ergebnissen und von allem, was man jetzt gesehen hat, weil es dies seit des 360er sicherlich das relevantere Rennen. Ja.
Ich kann mir fast vorstellen, also viele Leute, die ich kenne und auch viele Leute, mit denen ich letztes Jahr da war, sind dann tatsächlich auch das 200er gefahren, weil es ist gerade für einen Hobbyathleten oder eine Hobbyathletin so eine große Herausforderung, also oder das heißt eine große Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge, die du erstmal meistern musst. Ne? 200 Kilometer auf Gravel fährst du nicht einfach mal so eben weg. Und ich finde, es hat auf jeden Fall seinen Platz als Age-Group-Rennen oder als Rennen für ja, ambitionierte Hobbysportler und Sportlerinnen. Aber wahrscheinlich könnte man hingehen und sagen, okay, 200 offen und 360 gibt's offen und Profikategorie, dass man halt sagt, okay, da macht man die Unterscheidung. Weil ich finde es trotzdem noch irgendwie ein cooles Mittelding, was dieses Erlebnis irgendwie für jeder Mann und jeder Frau echt greifbar macht und trotzdem echt ein dickes Brett ist. Muss man erstmal fahren. Ey, also
das wird alles ein bisschen verwässert, ne?
Komplett.
Also wir fahren halt dieses 325 und denken, das musst du jetzt machen. Das ist halt auch gar, also ganz ehrlich, das, klar, es macht Spaß, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn es das Geilste in der Welt ist, weißt du? Man muss das jede Woche einmal machen. So. Und das 200 ist schon hart genug und ist auch für Profiathleten hart genug. Und ich finde auch, dass das Rennen weiterhin eine Relevanz hat, auch weiterhin da sein sollte. Aber vielleicht ist die Vorstellung, die du gerade gemacht hast, auch kein Verkehr zu sagen. Das eine ist halt eine Pro-Kategorie, noch das andere ist halt einfach ein Open. So. Und dadurch nimmst du vielleicht auch schon so ein bisschen was raus und pusht Leute so in die richtige Richtung, die du vielleicht auch willst.
Ja.
Genau. Dann kurz Adventure.
Yes.
Oder auch lang Adventure. Ja. Bei den Frauen gewinnt da die Medinat vor zwei deutschen Fahrern mit Marei Moldenhauer und Jana Kesenheimer. Beides Ultra-Spezialistin, also die beiden deutschen Fahrerin. Bei Maddy Nutt weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der ist nicht so viel Historie im Ultra. Ich glaube, die war eher sonst so auf einer Unbound-Distanz unterwegs.
Mhm. Sie ist auf jeden Fall. Oh, ich recherchiere parallel mal. Sie scheint, oder beziehungsweise hatte ich den Eindruck, dass sie noch relativ jung im Sport drin ist, aber auch echt eher in den kürzeren Distanzen dann zu Hause war. Ich kann mich daran erinnern, dass sie in den vergangenen Jahren dann auch echt eher auf den kürzeren Distanzen zu Hause war und dass dann jetzt der Shift zu echt so einer, ja, zu einem Ultra, kann man ja schon fast sagen, oder zu einer Ultradistanz kommt. Schon eine Transformation und da dann auch so anzukommen und so einzuschlagen, kommt eigentlich auch nicht über Nacht.
Ja, genau, bei den Männern gewinnt der Victor Bossoni, der jetzt auch schon sehr viele Ultras gewonnen hat, noch ein sehr junger französischer Rennfahrer und ja, Upcoming Star vor Max Agu. Ja, kann auch das T stumm ist, ich gehe mal von aus. Gut, wie würdest du es sagen?
Ich kenne seine Nationalität nicht. Wahrscheinlich Spanisch wäre es Agut und Französisch Agu, oder? From France. Okay, also Agu, würde ich sagen.
Agu, okay. Dann machst du jetzt bitte gerne den norwegischen Namen, ist das, glaube ich.
Oh, wow. Ole Bjørn Smithesjell.
Smithesjell, ja. Ja, ich meine, von mir kennt es ja schon, dass ich Namen nicht hier ausspreche. Jetzt habe ich aber wenigstens den Simon hier an meiner Seite, der sich da ein bisschen mehr Mühe gibt und es wahrscheinlich korrekt hinbekommt. Genau, das sind die
nochmal gerade nachreichend. Ja. Maddy Nutt, schon 4 Teilnahmen bei der Elite Gravel WM. Also muss ich mich leider ein bisschen entschuldigen. Auf jeden Fall doch schon ein gutes Palmares, dass sie da aufweisen kann. Aber wo wir auf jeden Fall richtig lagen, dass sie echt sehr viele eher kürzere Gravel-Rennen gefahren ist. Also halt die normalen UCI-Distanzen bisher vor allem ja, so anvisiert hat. Und anscheinend können wir von ihr dann in Zukunft echt mehr auf den wirklich langen Distanzen erwarten. Bin ich sehr gespannt.
Ja, genau. Marei war ja auch lange verletzt. Ja, ich glaube, seit letztem Jahr hat es echt ewig gedauert, bis sie wieder richtig Rad fahren konnte. Lange noch mit Turnschuhen rumgefahren und Flat Pedals. Jetzt aber zum Glück wieder in Klickpedalen unterwegs oder auf Klickpedalen. Und zweiter Platz, glaube ich, gut ist. Bei den Frauen war es so relativ eng alles. Ne? Die waren jetzt nicht so weit auseinander. Ich glaube, alles innerhalb von einer Stunde kam die Top 3 dann ins Ziel, was dann irgendwie, ich glaube, 27 Stunden war die Siegerin, dann doch auch relativ eng ist. Mhm. Bei den Männern war es ja auch ein enges Rennen. Und da gab es jetzt im Nachgang auch den Gossip, nach dem du gefragt hast, oder die Kontroversen. Da haben sich jetzt einige geäußert und haben den Victor Bossoni quasi, ja doch, einige haben ihm auch vorgeworfen, dass er mit Absicht abgekürzt hat. Also da ist die Sprache von, dass er 6-mal quasi den Kurs verlassen hat oder eine Abkürzung genommen hat. He cut the corner. Also ich meine, ich weiß nicht, in welchem Ausmaß es ist, ob das quasi so ist, wo man so einen Zack angebaut hat und er hat dann quasi so den smootheren Weg genommen, keine Ahnung, aber ist anscheinend so, dass er auch anscheinend darauf hingewiesen wurde im Rennen, dass er den falschen Weg nimmt und den trotzdem genommen hat und ja.
Ich habe ein paar Screenshots gesehen und es war so ein bisschen von bis, also es waren irgendwie ein paar Abzweigungen dabei, wo ich jetzt auch basierend auf dem, also auch nur kurz Screenshots gesehen, von daher auch ein bisschen mit vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Aber es sah so ein bisschen nach einer Mischung aus, ich glaube irgendwie 2 Kurven, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, die kann man wirklich auf der Head-Unit mal übersehen und vielleicht einmal zu spät abbiegen. Und dann aber auch irgendwie hier und da mal echt so einen kleinen Loop durch eine Ortschaft weggelassen und vorher schon abgebogen. Also ja, wie Paul schon sagte, es gab wohl Zuschauende an der Strecke, die ihn darauf hingewiesen haben und er hat es wohl wahrgenommen und ignoriert. Also das sind so die Anschuldigungen, die im Raum stehen. Auch hier, es ist echt super prestigeträchtig geworden, das Rennen. Und es trägt zwar immer noch irgendwie so ein bisschen The Trucker Adventure im Titel und es wird dann vielleicht auch ein bisschen so abgestempelt als das Rennen unter den 4 Distanzen, was vielleicht noch so ein bisschen wilder und rougher ist, aber auch hier entscheidet dann so ein Rennergebnis im Zweifel über die Karrierewege von Athletinnen und Athleten. Und wenn hier Rennen dann halt auf so eine Art und Weise entschieden werden, ist natürlich auch alles andere als cool. Und ja, ich meine, der Spirit of Gravel ist schon sehr, sehr lange beerdigt oder wurde schon vor wahrscheinlich 4, 5, 6 Jahren beerdigt, aber
die fahren mit Aero Überschuhen bei der Adventure jetzt.
Ja.
Der Victor Bossoni hat alles Aero, was geht. Also das Thema ist lange durch mit dem Spirit.
100%. Also. Und hat ja auch ein neues Factor-Bike dafür bekommen, was wohl extra für die Distanz optimiert ist und so weiter. Aber man möchte ja meinen, oder der, ich sag mal, Romantiker oder der Sportromantiker in einem lässt ja vielleicht so ein bisschen hoffen, dass da vielleicht doch noch ein bisschen was von diesem Spirit übrig geblieben ist. Und ich finde, da gehört halt auch fairer Sportsgeist dazu. Ist halt schade, wenn es dann irgendwie nicht von allen so gelebt wird. Auch wenn der Spirit tot ist, aber trotzdem kann er ja in den einzelnen Menschen ein bisschen weiterleben. Wäre zumindest schön.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, dass selbst jetzt im Ultra leben halt Leute davon, die Athletinnen zum Teil und von den 6 Teilnehmenden, die wir jetzt gerade irgendwie erwähnt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall über die Hälfte, 2/3 davon Fulltime lebt. Und demzufolge ist natürlich auch so ein Sieg schon relevant für die Kommunikation im Nachgang und dementsprechend auch für die Verträge und pipapo. Von daher sind dann solche kleinen Abweichungen vom Kurs, auch wenn sie nicht gewollt sind, muss man halt drüber reden, weil, was man auch nicht vergessen darf, Klaas Marke, der Veranstalter, war bei anderen Leuten schon sehr strikt mit solchen Dingen, wenn irgendwie quasi falsche Abbiegungen genommen wurden, die man nicht abnehmen wollte, ja, und das vielleicht sogar korrigiert hat, wurde man dann trotzdem bestraft. Auch zu Recht, weil Regeln sind Regeln, aber die Regeln sollten halt dann immer gleich, immer für alle gelten. Und generell muss man sagen, dass in dem Regelbuch von dem Rennen, also Klaas Marke ist der Veranstalter, und so viele Dinge drin stehen, die irgendwie einfach unsinnig sind, sowas wie, man darf keine Action-Kameras am Rad befestigen. Du darfst zwar ein Handy mitnehmen, aber damit nicht kommunizieren. Das finde ich sogar noch okay. Darfst auch keine Kopfhörer nutzen. Wiederum kann ich euch sagen, haben auch viele von den Top-Fahrern, beziehungsweise ich gesehen habe, Kopfhörer dabei gehabt, da haben auch ihr Handy genutzt. Und wenn jetzt gerade jemand losgeht und die quasi anschwärzt, aber es ist anschwärzen, ist ja nicht, sondern es mit den Regeln folgt, dann passiert halt auch nichts. Und manche Dinge sind auch sehr offensichtlich und trotzdem passiert nichts. Aber das ist dann irgendwie okay. Also es wird immer so mit zweierlei Maß zum Teil gemessen. Und ich finde, entweder zieht man seine eigenen Regeln durch oder eben halt nicht. Und auch genauso mit diesem ganzen Thematik Sicherheit, die jetzt ja auch gerade ein bisschen aufkocht oder jedes Jahr aufs Neue aufkocht. Und ich habe es auch schon 23 gesagt, als ich gewonnen habe, dass da Dinge mir nicht gefallen haben. Und ich sage es jedes Jahr wieder aufs Neue, dass das Thema Sicherheit einfach nicht ernst genommen wird. Das ist immer dieses riesen Medien-Tubabo, was drumherum entsteht. Wir alle zahlen auch nicht gerade wenig Starkheit. Selbst ich als Profi muss Starkheit zahlen, obwohl einige meiner Hauptsponsoren auch die Hauptsponsoren des Events sind. Geben sie den minimalen Discount. Ich will mich da jetzt gar nicht beschweren, ist auch alles in Ordnung. Ich will ja auch, dass diese Veranstaltung irgendwie finanziell stabil dastehen. Das muss ja auch ein Business Case sein. Aber ich erwarte dafür halt auch ein Minimum an Sicherheit und nicht nur irgendwie ein paar sehr kleine Schilder, die irgendwo ausgeschildert sind. Und dass du den Fahrern eigentlich alle Verantwortung zuschiebst. Klar, wir wissen alle, was wir da unterzeichnet haben, weshalb, wo wir am Start stehen, wissen, es wird technisch anspruchsvoll. Aber das entbindet jetzt den Veranstalter nicht davon, irgendwie zu sorgen, dass ein Minimum an Sicherheit ihm gegeben ist. Und was der Jill Brugger da passiert ist, die quasi erste Hilfe leisten musste bei jemandem, der gestürzt ist. Und die gestürzt, ich weiß gar nicht, ob es meine Frau war.
Glaube ich, fast eine Stunde auf Hilfe gewartet hat. Also auf genau, professionelle Hilfe gewartet hat.
Genau. Und dass das der Fall ist, darf in der Region wie auch gerade Katalonien, also in Spanien, also es ist ja nicht so, dass da hunderte von Kilometern wie in Kansas halt nichts ist, sondern da sind halt auch einige Krankenhäuser im Umfeld. Da gibt es Helikopter, da gibt es Offroad-Krankenwegen. Dass das einfach so lange dauert, das darf nicht passieren, weil es kann auch was Schlimmeres sein. Und ich finde das für mich eigentlich so ein Case, wo ich sage, das geht nicht. So wie letzte, wo ich mein Schlüsselbein in Frankreich gesprochen habe, wo dann, klar kann man sagen, es ist nur ein Schlüsselbein, aber mit dem Moment, was Schlimmeres passiert, siehst du, wie lange es einfach dauert, bis irgendjemand reagiert oder wie lange einfach niemand irgendwas macht und es einfach auch allen so ein bisschen nicht egal ist, aber geht halt gerade nicht. Und das ist halt, das funktioniert halt irgendwie nicht mehr lange und irgendwann wird es mal richtig schief gehen und dann trauern wir alle und dann ist aber zu spät und klar, jetzt Leute sagen immer, ja, dann redet doch mit dem Veranstalter. Ihr könnt mir glauben, im Hintergrund laufen Gespräche, Athletinnen gehen immer wieder auf den Veranstalter zu, aber der muss halt gewillt sein, auch diese Veränderung vorzunehmen. Und klar sind wir alle so dumm und stehen nächstes Jahr wieder am Start, weil wir wissen, wie wichtig dieses Rennen für uns ist. Und selbst die Leute, die ja nicht hinfahren, um zu gewinnen, wissen, dass es eine coole Veranstaltung ist und hoffen, dass es gut gehen wird. Und es geht ja meistens auch gut, bis es halt nicht mehr gut geht. Und ja, das ist halt das Problem an der Sache.
Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und fand halt auch, man glorifiziert halt dann auch gerade so eine Distanz und die Entlegenheit des Rennens dann auch hier und da. Es gibt ja diese Passage, die so ein bisschen hoch in die, wo man auch bei den Kühen vorbeifährt und es sich schon echt so ein bisschen alpin angefühlt, das Gelände. Aber wenn man dann irgendwie einen kurzen Moment hat, um drüber nachzudenken, wo man hier eigentlich gerade unterwegs ist und was man so unter den Reifen hat und was da alles schiefgehen kann, denkt man da am liebsten halt nicht drüber nach. Und wir hatten die Situation letztes Jahr tatsächlich auch bei Huferlies, wo ja, zwei Vereinskollegen von mir auch Erste Hilfe leisten mussten in der Abfahrt. Und die haben auch super lange auf den Krankenwagen gewartet. Und ich frage mich halt immer, warum werden die Events dann überhaupt bei den lokalen, ne, Authorities angemeldet, bei der Gemeinde angemeldet, bei den Krankenhäusern angemeldet und den Rettungsdiensten, wenn am Ende dann irgendwie wenig bei rumkommt oder wenn man nicht wirklich das Gefühl hat, dass das auch was bringt? Und auf der einen Seite sind die Straßen schlecht abgesperrt oder gar nicht abgesperrt und auf der anderen Seite ist dann dafür auch kaum Entlastung so auf medizinischer Seite quasi vorhanden, dass man sagen würde, okay, wo ist hier denn gerade eigentlich den Weg, den ihr einschlagt? Also ist es ein, ja, es ist super schwierig zu greifen, finde ich. Und es ist wahrscheinlich auch für einen Veranstalter extrem herausfordernd, das sicherzustellen auf einem Kurs, der 360 Kilometer lang ist und keine Runden beinhaltet. Aber in dem Moment, finde ich, wo Menschen damit Geld verdienen und man als Veranstalter sich hinstellt und eigentlich ja die Verantwortung haben sollte, ein sicheres Rennen zu veranstalten, muss man auch eigentlich sicherstellen, dass das dass man jederzeit gerettet werden kann, wenn was passiert wird, wenn was passieren sollte. Ich finde jetzt, glaube ich, gerade kam noch irgendwie ein Post vom Veranstalter online, wo er sich dann selber noch irgendwie beim Offroad-Fahren am Lenkrad irgendwie filmt und mit der Kamera aus dem Auto oder mit dem Handy aus dem Auto rausfilmt, wo ich mich auch frage, okay, muss man das dann jetzt irgendwie nach so einem Wochenende dann echt nochmal hochladen? Ja, zeigt auf jeden Fall vielleicht, dass da die Sensibilität noch nicht ganz vorhanden ist. Ich fürchte auch, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass irgendwann mal was passieren muss, aber es wäre natürlich echt sehr schön, wenn man vorher irgendwie das Ganze regeln kann und ja, da irgendwo hinkommt, dass man sagt, man kann sich darauf verlassen, dass im Zweifel, im schlimmsten Fall auch ja, medizinische Hilfe am Start ist.
Ja, ich kann selber sagen, ich hatte so viele Close Calls dieses Jahr, dass du einfach um Kurven rumfährst, wo dir irgendjemand zuwinkt und sagt, ist frei, dann kommst du um, man kommt dein Auto entgegen. Und das ist halt so, ich kann das halt noch irgendwie vielleicht korrigieren, ne? Und wir fahren natürlich auch andere Geschwindigkeiten, als vielleicht hinten gefahren wird. Das heißt, hinten wird das vielleicht auch gar nicht so kritisch sein, aber wir sind in der Nacht, also ne, das fand ich das Crazyste. Wir sind der erste Anstieg sind wir hochgefahren, wir hatten quasi die erste Stunde sind wir im Dunkeln gefahren.
Ja.
Und wir fahren dann eine asphaltierte Abfahrt runter. Vielleicht kennen die auch die meisten, Els Angels heißt die, oder Els Angles, und nach runter nach Girona. Und klar, der Veranstalter sagt, ihr müsst auf der rechten Straßenseite fahren, aber jeder, der diese Abfahrt kennt und weiß, wenn man da schneller runterfährt, gerade eine Renngeschwindigkeit, das funktioniert nicht. Also das funktioniert einfach nicht. Klar, das kann man sagen, damit schiebst du quasi die Verantwortung uns ja auch zu, ne, und sagst, ey, ihr seid dafür verantwortlich, was mit euch passiert, aber wir haben gesagt, ihr müsst auf der rechten Seite bleiben. Ist auch das Einfachste für die, aber gleichzeitig ist es auch einfach, morgens um 6 mal kurz diese Straße zu sperren. Und die einzigen Autos, die übrigens hochgefahren sind, sind auch einfach Leute, die uns filmen wollen und uns anfeuern wollen. Das heißt, es ist auch nicht so, als wenn der normale Berufsverkehr rübergeht. Und ich kann sagen, wir sind so oft um Kurven rumgefahren, da kam uns ein EF Education Auto entgegen, da kam uns irgendein Kameraauto entgegen, der einfach nicht mehr auf seiner Straße war, sondern in der Mitte der Straße einfach da auf einmal aus Panik auch stehen geblieben ist. Und wir sind links und rechts an dem vorbeigefahren. Und wir voll mit Adrenalin, 60, 70 km/h im Dunkeln, klar haben wir Licht am Fahrrad, aber wer schon mal in einem, weiß nicht, wie oft das einer jemand gemacht hat, in einem Pulk mit ganz vielen bekloppten Rennfahrern mit ein bisschen Funzellicht, hast du siehst sowas, aber das ist nicht die gleiche Reaktionszeit wie im Hellen.
Nee.
Und das ist komplett geisteskrank. Und ich dachte in dem Moment, ey, das kann nicht wahr sein, dass wir das jetzt hier gerade machen. Und so ging es den ganzen Tag weiter. Und ich weiß, dass man nicht den ganzen Kurs absperren kann. Ich weiß, es ist schwer. Und es ist auch ein Grund, weshalb wir in Deutschland so wenig Radrennen stattfinden wollen, die Auflagen so hoch sind. Vielleicht ist es manchmal auch gut, dass die Auflagen so hoch sind. Aber ein bisschen mehr, also muss ja nicht so wie bei uns sein. Aber gar nichts ist auch nicht gut. Also irgendwo dazwischen ist dann wahrscheinlich schon die Wahrheit. Und ja, ich hoffe, dass sich was ändert. Ich kenne den Gerard, der ist ein korrekter Typ. Und ich glaube, niemand will dem Veranstalter irgendwie auch ans Bein pinkeln und die ihm jetzt vorführen. Aber ich kann euch auch sagen, dass ohne öffentlichen Druck, man kennt es aus der Politik, passiert nichts. Es ist einfach so. Die Masse muss sich irgendwie aufregen, muss erheben, muss ihre Stimme erheben, damit ein gewisser Druck entsteht, damit auch Veränderungen stattfinden. Niemand will, dass dieses Rennen nicht mehr stattfindet, aber so kann es ja auch nicht weitergehen. Und immer zu sagen, redet doch mit denen, das hilft halt nichts. Wenn sie es nicht machen müssen, machen sie es anscheinend nicht. Ja. Weil das Rennen gibt es schon seit ein paar Jahren und die Problematik ist auch schon seit ein paar Jahren da und bis jetzt ist noch nichts passiert. Ja. Und dass wir, eins noch ganz kurz, dann können wir auch weiter, dass wir im Frühjahr bei Santa Val, alle da draußen, die es nicht gemacht haben, finden es wahrscheinlich episch, dass wir da fast, ja, keine Ahnung, 50 bis 80 Meter durch so Flüsse laufen müssen, die, selbst wenn du mit Biers bist, dir quasi über die Hüfte gehen. Weiß nicht, muss auch nicht sein. Also es gibt so ein paar Dinge, die, wo wir so ein bisschen das Epische mal rausnehmen sollten und nicht alles irgendwie als heroisch darstellen, sondern wir ein bisschen mehr Normalität reinbringen und so ein bisschen Menschenverstand denken, ey, es muss nicht ganz so crazy sein, so ein bisschen reicht auch. Aber wir müssen nicht überall übertreiben. Wenn man das Gefühl hat, das könnte ein bisschen zu viel sein, dann vielleicht einfach nicht weitermachen. So. Aber ja.
Ja, ich finde halt nochmal, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja auch 200 Euro plus Startgebühr zahlt. Das vielleicht mal verglichen ja. mit den anderen Rennen, so aus der UCI-Serie oder so, wo du ja dann zum Teil irgendwie für 50 bis 100 Euro irgendwo am Start stehst. Da sollte man, finde ich, schon die finanziellen Ressourcen haben, dann auch ein paar Volunteers oder auch ein paar wirklich angestellte Helferinnen und Helfer zu haben, die entweder mit einem Motorrad vorne wegfahren, die Straßen kurzfristig absperren.
Zumindest. Wir hatten Motorräder übrigens, aber die standen nur im Weg. Und da habe ich auch Geschichten im Nachhinein gehört, die ich hier gar nicht erzählen will, wie die da hingekommen sind. Aber ja, ist viel zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Genau, dann ganz kurz noch über Technik, bevor wir dann zum Mardi Gras kamen, oder?
Genau. Wir hatten noch einen kleinen Erfahrungsbericht aus dem 560er, bevor wir Trucker einmal komplett abhaken.
Genau.
Den hat mein guter Freund Jona uns zukommen lassen, der, ich glaube, am Donnerstag startete das 560er oder das Trucker Adventure. Und wir haben einen kleinen Erfahrungsbericht eingefordert, den er uns jetzt mal per Voicemail zukommen lässt.
Hallo zusammen, der Jona hier. Erstmal vielen Dank, dass ich hier kurz was über das Trucker 560 erzählen darf und will da auch direkt mal mit loslegen. Und zwar standen auf dem Plan 560 Kilometer Gravel mit 10.000 Höhenmetern durch den Norden von Spanien. Ich habe mich mit meinem Gravelbike auf den Weg gemacht, ohne irgendwelche Erfahrungen zu haben, was Bikepacking oder Ultrarennen angeht. Hatte zwei Rahmentaschen dran und ein Gear Rack hinten drauf. Ja, und hatte da alles dabei, falls ich schlafen muss, weil ich das halt gar nicht wusste und einschätzen konnte, ob ich vielleicht schlafe oder auch nicht. War motiviert loszufahren, habe dann erstmal nach 16 Kilometern gesagt bekommen, dass meine Tasche auf ist und musste meine Sachen, die da rausgefallen sind, wieder aufsammeln. Also habe ich ein paar extra Kilometer gesammelt. Ich glaube, 16 zusätzliche Kilometer waren es dann, bis ich meine Sachen wieder gefunden habe. Dann ging es aber los Richtung Pyrenäen, relativ flach erstmal. Dann in die Berge rein. Da war es echt zwischendurch ganz schön kritisch mit der Übersetzung, die ich drauf hatte. Ich bin 44, 52 gefahren. Das mit dem ganzen Gepäck war dann in den steilen, steinigen Anstiegen schon echt hart zwischendurch. Und da wurde es dann auch echt mental, insbesondere als es dann abends dunkel wurde. Aber nach jedem Anstieg kommt ja natürlich auch eine Abfahrt. Und die habe ich einfach, soweit es geht, irgendwie genossen. Und das hat richtig Bock gemacht. Da irgendwie mit 60 irgendwelche Schotterpisten runterzuknallen. So viele Gedanken darf man sich da, glaube ich, nicht machen, ob das gut geht oder nicht. Aber das war richtig geil. Im Schnee wurde es ein bisschen frisch, oben in den Pyrenäen. Aber das hinter mir gelassen, wurde es dann auch irgendwann an der Küste wieder flacher, als es zurück Richtung Girona ging. Da war dann zwar leider etwas Gegenwind, der mich wirklich auch gebrochen hat. Also wo ich dann 100 Kilometer vor Ziel, glaube ich, eine halbe Stunde oder so am Supermarkt saß und einfach keine Lust mehr hatte, weiterzufahren. Also es war nie so, dass ich mir gedacht habe, ich gebe auf oder ich möchte das nicht beenden. Das war für mich klar, dass es auf jeden Fall nicht passieren wird und dass ich durchfahren werde. Aber da habe ich auf jeden Fall erstmal ein Zeitchen gebraucht, um mich wieder selbst motivieren zu können. Und dann liefen die letzten 100 auch echt richtig gut. Da war dann noch ein längerer Anstieg drauf. Ich glaube 9 Kilometer und danach ging es dann aber wirklich flach und weitestgehend mit Seiten- oder Rückenwind nach Hause beziehungsweise ins Ziel und da gab es dann erstmal eine kleine Champagne-Shower und danach ging es weiter zur After-Race-Party, also all in all war es einfach eine geile Erfahrung und hat richtig Bock gemacht. Insgesamt war ich 38 Stunden unterwegs, habe eine Stunde gepennt und hatte einfach richtig viel Spaß, auch wenn es zwischendurch hart war. Die Beine haben die ganze Zeit super mitgemacht. Meine Finger spüre ich zwar immer noch nicht wieder, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich sowas in der Art nochmal mache. Vielen Dank, dass ich was erzählen durfte und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Jetzt allerdings meine Frage, weil ich hatte dich ja nach einem Beitrag gefragt und meinst, ich habe da jemanden. Und da habe ich gefragt, hat er auch was zu erzählen? Meinst, ja, hat er. Wie viele Zigarettenpausen gab es? Das war jetzt nämlich schon die quasi die jugendfreie Variante.
Ja, es war die Die ist auf jeden Fall durch den Filter gegangen, die Sprachnachricht. Ich weiß auf jeden Fall von der ein oder anderen Zigarettenpause, die der gute Jona eingelegt hat, und auch von dem ein oder anderen lecker Bierchen, das er sich reingenehmigt hat. Gehört auf jeden Fall zu ihm. Wir haben immer mal wieder ein paar Bilder bekommen zwischendurch von der Strecke, wenn er sich mal eine angemacht hat. Riesen Respekt. Also ich bin zweimal in meinem Leben 500 gefahren auf der Straße und das ist so unfassbar hart, über 20 Stunden auf dem Rad zu sitzen, und das in der Kombination mit Gravel ist schon wirklich absolut insane. Und dann noch bei der Racing Circle Afterparty abzureißen, ist schon echt ein Brett. Also Respekt dafür, hat er auch schon sich gebührend feiern lassen für. Wirklich beeindruckend.
Ja, herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme und dann natürlich auch zum Ziel kommen und direkt auf die Afterparty zu gehen, ist auf jeden Fall,
Kann man machen.
Grande, ne? Kann man machen. Ich hätte es nicht gemacht. Genau, lass uns jetzt mal zur Technik rüber rutschen. Wir haben jetzt schon eine Stunde 30 aufgenommen, das heißt, wir wollen euch nicht mehr lange auf die Folter spannern und ziehen das jetzt mal hier schnell durch. Ich glaube, alle haben mitbekommen, all over the Internet, dass irgendwie jede Brand und der Hund der Brand ein Fahrrad rausgebracht hat, ein neues. Und ich glaube, ganz klarer Trend ist Aero Gravel mit Mountainbike-Reifen.
Ja,
oder?
Also eigentlich so auf dem Lastenheft oder im Lastenheft jeden Haken gesetzt, den man so setzen kann als Produktmanager. Einmal bitte alles. Ich glaube, es gibt eigentlich keine Neuvorstellung, die am Tracker rausgekommen ist, die nicht irgendwie mit Mountainbike-Reifen gelauncht wurde, einfach um zu zeigen, dass es geht. Also ich fahre selber auch zum Beispiel 2.1er vorne hinten bei mir im Setup und lieb's und verstehe auch deshalb, dass der Trend da auf jeden Fall hingeht. Also ich kann es absolut nachvollziehen und finde es auch echt eine gute Evolution, weil es einem echt die Flexibilität gibt, und ich weiß jetzt auch echt aus dem alltäglichen Fahren, dass es nicht mal unbedingt heißt, dass das Rad sich dadurch irgendwie träge oder behäbig fährt. Ich glaube, wir müssen zu den jeweiligen Rädern nicht wahnsinnig viel sagen. Es gab zwei neue Factor-Bikes, die sogar gezeigt wurden. Eins, was, wie gesagt, der Victor bei dem 560 gefahren ist, ein Sarana, heißt das meines Wissens. Dann gibt es noch einen Factor mit dieser Factor One-Gabel, die so super breit ist. Ich schätze mal, das wird der Nachfolger vom Ostro, also wirklich full-on Aero-Bike, aber eben auch mit Reifenfreiheit über 55 Millimetern oder 54 Millimetern. Dann sehr prominent und auch kaum übersehbar das Canyon Grail, das neue, ebenfalls auch vom All-Terrain Racing gefahren, aber auch von Athleten wie dem Freddy Ovid gefahren, also wirklich war überall zu sehen. Ein BMC Caius, was jetzt auch hier von den Tudor-Athleten und Athletinnen gefahren wurde, und ein Ridley Aster RS2. Wo der Nachfolger von dem ersten Ridley Aster RS ist. Ebenfalls, wie gesagt, auch Trend zu One-By, One-By-Only auch, dass man gar nicht mehr einen Umwerfer vorne dran schrauben kann, sondern wenn Anschraubung, dann eigentlich nur noch für einen Kettenfänger. Also wirklich, wirklich interessant, dass man sich darauf jetzt anscheinend geeinigt hat.
Eine Sache. Da musste man, ne? Also, weil du kriegst bei der Reifenbreite plus Aerodynamik und allen anderen Dingen, die irgendwie Leute auch wollen, weil du willst ja dann auch kein Rad mit einem mega langen Radstand, musst du halt auch One-By gehen, weil du zwei Kettenblätter den Raum dafür halt einfach nicht mehr hast.
Ja.
Damit halt auch dann der Q-Faktor nicht so extrem wird und all diese Dinge. Die Kettenlinie und das ist der Grund, weshalb wir jetzt diese ganzen Aero-Räder nur auf One-By sehen werden. Und ich glaube, da sind halt so ein paar Dinge passiert. Ich glaube, da ist auch so ein gewisser Druck bei Shimano entstanden, auch im Gravel umzudenken. Ich glaube, da diese ganze Thematik vor 2 Jahren bei Anbau, wo auf einmal alle Mountainbike-Reifen fahren wollten, hat so ganz viel in Bewegung gebracht, wo alle irgendwie reagieren mussten. Ja? Und das sind so Ergebnisse. Ich bin auch gespannt, diese Räder waren jetzt alle zu sehen, aber ich glaube, bei einigen wird es auch noch dauern, bis sie rauskommen. Also das wird jetzt nicht sofort irgendwie im Geschäft zur Verfügung stehen, gehe ich mal von aus.
Eine Sache, die auch noch auffiel bei den Bikes, war auf jeden Fall, dass die jetzt oft schon mit relativ großen oder hohen Gabeln rauskommen, also auf jeden Fall schon für eine Federgabel vorbereitet sind. Dazu hatte ich mir aufgeschrieben, Lachlan Morton ist auf jeden Fall auch mit einer Lefty gefahren, also Cannondale Gravelbike mit Federgabel.
Ist mit es dem ein Topstone,
Ding?
Genau.
Genau. Ist es ein Ding oder hättest du dir was gebracht, hättest du es gerne gehabt oder ist es eher nicht
also,
so?
Also das sind gar nicht so viele Räder. Ich glaube, das Canyon ist Suspension corrected. Also wo, natürlich auch mit DT Swiss, die ein Teamsponsor sind. Mhm. Also das Rad ist dafür ausgelegt. Ich glaube, das neue Feld definitiv. Das haben wir auch vergessen in der Auflistung. Das ist auch rausgekommen. Oder zumindest fahren das die Athleten. Das hat auch mega viel Platz über der Gabel. Und ich glaube, das sind gar nicht mehr so viel mehr, die wirklich diese Correction haben.
Ich meine, das eine Faktor noch, aber wie gesagt, das ist eher das Endurance-fokussierte Gravel-Bike.
Genau, das Endurance hat es auf jeden Fall, weil nämlich der Rob Britton ist es mit das Adventure, bei der Adventure-Distanz das Rad mit Federgabel gefahren, das ist dafür. Aber weil ich jetzt so weiß, kommen jetzt auch noch von anderen Herstellern Aero-Räder raus und da wird das nicht der Fall sein. Ich glaube, dass Federgabeln so ein bisschen obsolet, also bei der reinen Performance-Sache würde ich jetzt mir aus dem Fenster legen. Aerodynamik plus mehr Gewicht, weiß ich nicht. Also ich glaube eh, dass diese Thematik Federgabeln bei dem Thema, wenn wir alle auf 32 Zoll gehen, was irgendwann auch passieren wird, dann brauchst du es eh nicht mehr. Also du dafür fährst du 32 Zoll, um mehr Komfort zu haben. Und damit es besser über groben Untergrund rollt. Ich glaube, da wird es dann eher obsolet im Gravel-Bereich. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da sind unterschiedliche Philosophien bei den Firmen zu sehen. Und ich persönlich bräuchte es jetzt nicht, hatte es noch nicht das Bedürfnis, dass ich eine Gabel brauche, sondern würde da eher immer dazu tendieren, ein möglichst schnelles Rad zu haben, mit der Option halt einfach auf breite Reifen gehen zu können.
Ja, kann ich mich anschließen. Also hatte noch nie das Bedürfnis danach und finde jetzt mit Mountainbike-Reifen, die ja in die kommenden Bikes zumindest flächendeckend reinpassen, wird es dann auch irgendwann, also kann man sich dann auch wirklich irgendwann vorwerfen lassen, okay, ihr seid 90s Mountainbiker und nimmt auch für mich so ein bisschen den Reiz der Einfachheit des Setups. Also ich finde, das ist irgendwie etwas, was den Sport ausmacht und auch die Fahrweise ausmacht, dass man eben nicht überall drüber braten kann, sondern auch aktiv auf der Suche nach der besten Linie fahren muss. Ich finde, das ist halt einfach ein Thema, das macht einen kompletten Athleten einfach aus und das würde dem Ganzen wieder so ein bisschen widersprechen und diesen Skill so ein bisschen wieder obsolet machen. Und das finde ich eigentlich gut, dass es diesen Skill braucht im Sport.
Genau. Dann gehen wir mal raus aus der Trackerwoche hin zu, was jetzt demnächst ansteht. Jetzt am kommenden Wochenende, ist es Samstag oder Sonntag? Ich glaube Samstag.
Sonntag.
Sonntag.
Ja.
Okay, da findet das Mali Graph statt versus.
Genau. Stimmt, ne? Yes. Ja. In Falkenburg, also knapp eine Stunde hier von so aus dem Rheinland raus. Ist echt ein mega schönes Rennen. Es war ja auch die Gegend, wo vergangenes Jahr die Weltmeisterschaft stattfand, so rund um Maastricht und Falkenburg. Es ist auch super gut besetzt. Ich weiß, dass Tim Wellens fährt, dass auch einige Crossfahrer auf
dem Start. Florian Vermersch, der Weltmeister.
Stimmt, nicht Tim Wellens, sondern Florian Vermersch, genau. Stehen am Start und wie gesagt, einige aktive Cross-Profis. Ja, das Rennen, ich finde es richtig schön. Habe es da schon zweimal geschafft, mich zu qualifizieren für die WM. Ist echt ein sehr cooler Kurs, der eine gute Mischung aus ja ein bisschen Straße, aber auch echt schnell rollendem und auch technischem Gravel bereithält. Und ja, ein bisschen hügelig, aber trotzdem noch schnell genug, dass auch ja nicht reine Bergfahrer da gut abschneiden können. Und finde es trifft den Sweet Spot, den ich für Gravel irgendwie als gut empfinde, eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen macht mir das Rennen echt jedes Jahr, ich glaube, ich bin es jetzt dreimal gefahren, macht es mir echt jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß. Und freue mich auch auf Sonntagmorgen, wenn ich wieder mit ganz vielen bescheuerten Holländern und Belgiern, die sich auf ihrer freien Rolle aufwärmen, in der Startaufstellung stehen darf und mir irgendwie bei wahrscheinlich 7 Grad im Schatten den Allerwertesten abfrieren darf. Also das und dann noch komplett kalt den Kauberg hochfahren darf, erstmal 2 Minuten. Das wird schön.
Hört sich spannend an und das Schöne daran ist, wir können uns das jetzt auch live im Fernsehen anschauen, weil das soll wohl das erste Rennen sein, was bei Discovery komplett live gestreamt wird. Genau, ich glaube, das Rennen wird zum Teil, oder wird glaube ich von Shimano sogar veranstaltet. Die haben da anscheinend ein bisschen Kohle reingesteckt, damit das jetzt irgendwie da stattfinden kann, so in dem Ausmaß. Und ich bin mal gespannt, wie das so wird. Also in der Regel kriegen das in Benelux immer sehr gut hin mit der Übertragung, die auf Motorrad unterwegs sind, die wissen, was sie zu tun haben. Und ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Grund, weshalb wir nicht was Gutes sehen sollten im Fernsehen. Was ich aber viel spannender finde, ist, was ich gar nicht wusste, dass die Startzeit der Elite-Frauen 20 Minuten vor denen der Männer-Elite ist. Richtig?
Genau. Ich hatte als ich jetzt vergangene Tage die Startbestätigung bekommen habe und noch mal ein paar Startunterlagen zugeschickt bekommen hatte, mir auch die Startzeiten angeschaut und dann tatsächlich gesehen, dass die Elite-Frauen echt 20 Minuten vor den Männern starten. Hat, glaube ich, ein bisschen den Hintergrund. Vergangenes Jahr gab es eine relativ gut rollende Passage, die so knapp 10 Kilometer lang war. Und danach ging es in einen sehr, sehr steilen Singletrail-Anstieg rein. Also man ist echt auf so einem asphaltierten Feldweg auf eine super enge Stelle zugefahren, wo es dann echt nur noch in einer Reihe hintereinander bergauf ging für so, ich würde sagen, 100, 150 Metern. Und das war der totale Flaschenhals im Rennen. Ich weiß von Vereinskollegen und auch von Leuten, die es generell gefahren sind, dass sie zum Teil 10, 15, 20 Minuten unten am Anstieg warten mussten, bis sie eben diesen Anstieg hochfahren konnten. Ich hatte noch ein bisschen Glück in der 19- bis 34er Altersklasse, dass es bei uns schon ein bisschen sich gestaut hat, aber man da dann doch relativ flüssig hochkam. Und das ist natürlich dann echt gerade für Elite-Frauen, die dann nochmal hinter der letzten Männeraltersklasse in der Regel starten, natürlich super frustrierend, wenn du ein Riesenfeld von Altersklassenathleten vor dir stehen hast, die dann eben erst nochmal 10 Minuten oder 20 Minuten warten müssen, bis sie den Anstieg hochfahren. Und ja, da kommen wir wieder zum Thema irgendwie faire Rennbedingungen für alle Teilnehmenden. Und so hat man sich dann dieses Jahr dafür entschieden, den Start ein bisschen vorzuziehen. Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen an das Rennen in Aachen vergangenes Jahr erinnert, wo die Startaufstellung auch umgekehrt war. Heißt, die quasi vermeintlich langsameren Gruppen wurden zuerst auf die Strecke geschickt und die zu erwartenden schnellste Gruppe mit der Elite Männer wurde als letztes auf die Strecke geschickt. Ich glaube, mit der Idee, dass sich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Elite-Männer alle überholen, das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen hat. Das hat aus meiner Wahrnehmung auch echt ganz gut geklappt. Ich war in der dann vorletzten Startgruppe und muss sagen, dass ich hatte mit bedeutend mehr Stress auf der Strecke gerechnet. Und deswegen fand ich es eigentlich eine sehr gute Lösung, das so rumzumachen, weil so hat das Rennen ein bisschen Zeit, sich zu setzen, zu beruhigen und die Gruppen können sich ein bisschen entwickeln und dann hat man nicht mehr diese Szenarien, wo ein großes Fahrerfeld oder Fahrerinnenfeld ein anderes überholt, sondern wir dann eher von Gruppen von vielleicht 5 bis 15 oder 20 Teilnehmenden sprechen, die sich dann eben gegenseitig überholen. Und ich glaube, das könnte es am Ende ein bisschen entspannter machen für alle.
Ja. Wir sind gespannt, kannst dann ja beim nächsten Podcast quasi berichten, wie es war.
Gerne, falls wir Frauen haben, die bei den Elite-Frauen starten, falls ihr eine Erfahrung einschicken wollt oder einen Erfahrungsbericht einschicken wollt, meldet euch bei uns. Ob es wirklich gut geklappt hat, weil letztes Jahr soll wohl wirklich schlimm gewesen sein. Gab es auch echt viele Stimmen dagegen und wir haben ja eben drüber gesprochen, dass man sich erheben soll und laut werden soll, wenn einem Dinge nicht gefallen. Und ich glaube, hier hatten wir jetzt echt mal einen Fall, wo ein Veranstalter auch drauf gehört hat. Von daher würde mich auch mal interessieren, ob das dieses ganze Thema ein bisschen beruhigt dann.
Ja, genau. Ich glaube, da werden wir 1-2 Stimmen finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dabei können wir es belassen für die erste Folge. Das war
länger als erwartet.
Information heute. Länger als erwartet auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Also mir hat es zumindest Spaß gemacht. Ich habe noch zwei Dinge am Ende, bevor wir hier rausgehen. Und zwar hatte ich natürlich wieder einen Videografen dabei und es gibt ein Video zu meiner Trucker-Experience, welches am Sonntag rauskommt, am 10.05. um 18 Uhr auf dem Outside-YouTube-Kanal. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und es gibt endlich die Outside X Maloja Merch-Kollektion wieder. Die findet ihr bei Maloja auf der Website. Einfach mal googeln, da findet ihr den Weg hin. Genau, und dann danke ich dir für deine Zeit und dass du jetzt hier mit am Start bist.
Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise hinführt. Und ja, mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht und bin gespannt auf Feedback. Wie gesagt, auch hier, das werden wir mit Sicherheit auch so ein bisschen einbeziehen, wie im quasi Mutterschiff, dass wir auf jeden Fall auch Hörerfeedback und Hörerinnenfeedback hier featuren. Von daher gerne her damit. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und werde dann berichten, wie es in Falkenburg so zuging.
Genau, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.
Machen wir. Bis dann, ciao.